Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Folge mit Lara und
Elli.
So, Prösterchen hier.
Prösterchen. Wir nehmen das Ganze ja schon vorher auf.
Aber Weihnachten kommt nicht früh genug.
Ja, das stimmt. Und es wird auch, wenn ihr das Ganze hört, nicht mehr so lange bis zu Weihnachten 2022 sein. Deswegen trinken wir schon mal Glühwein. Lara, über welches Buch sprechen wir denn heute?
Mutausbruch von Melanie Amelie Opalke. Mhm. Eine unserer Gewinnerinnen aus
dem Gewinnspiel. Auch im Prinzip die letzte Gewinnerin.
Genau, die Weihnachtsfolge. Ein Buch, glaube ich, das uns überrascht hat. Also ich bin ehrlich, als ich das Buch gezogen habe oder gesehen habe, dachte ich, es geht so in Richtung Das Café am Rande der Welt. Mhm. Mäßig Psychologie, Mutausbruch, Self-Care etc.
Ja. Ja, aber das dachte ich auch und ich dachte, oh Gott, ich habe keine Ahnung vom, also es geht ums Heilfasten im Großen und Ganzen.
Das wäre ja mein Thema.
Ja, es wäre eher dein Thema. Und habe gedacht, oh, ich habe da gar keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da wirklich was zusammenkriege. Aber es war tatsächlich nicht irgendwie ein Erfahrungsbericht, sondern es war eine schön verpackte Geschichte, die mit dem Heilfasten einfach was zu tun hat.
Und die dir auch das Heilfasten erklärt hat.
Ja, mit dem Glaubersalz und alles, wir haben es ja heute kurz noch besprochen.
Mhm.
Auch so, es war realistisch dargestellt, aber das sage ich dann später.
Mhm, Also kurz zum Ablauf heute. Wie die letzten Folgen schon, werden wir, ich werde kurz eine Kurzzusammenfassung vorlesen, die ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung findet. Danach wird Elli auf den Inhalt etwas detaillierter eingehen. Danach werden wir kurz die Lesejury-Bewertungen anschauen und dann diven wir eigentlich direkt in das Interview mit der Autorin selbst. Ja, wollen wir da mal loslegen?
Wir legen los.
Also, ich lese da mal die Kurzzusammenfassung vor. Val dachte, ihr Leben geht nun endlich los. Doch ziemlich abrupt steht sie wieder am Anfang und ist nervlich am Ende. In ihrer Verzweiflung und Kummer will sie sich am Heilfasten versuchen, um wenigstens das einmal zu Ende zu bringen. Dass aber nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Leben einen Neuanfang machen werden, weiß sie zu dieser Zeit noch nicht.
Ja, und das beschreibt eigentlich das komplette Buch. Ja, es ist noch sehr umschrieben. Es ist in Tage eingeteilt. Ich glaube, zuerst mal der erste Tag, wo erstmal erklärt wird, was ist genau los.
Mhm.
Dann kommt dieser Abbautag, heißt es, glaube ich, wo sie das Glaubersalz schluckt.
Genau, eigentlich der Reinigungstag.
Und dann 7 bis 10 Tage hast du die Fastenstrecke, wo du eigentlich wirklich nur Brühe und Früchte essen darfst.
Mhm. Also da gibt es verschiedene Varianten.
Gibt es verschiedene, okay.
Aber das ist sicher eine mit den Früchten und der Brühe.
Ja.
Und danach gibt es noch wieder einen Aufbautag, damit du nicht in einen, Rebound-Effekt, würde ich jetzt sagen, Rebound, ja.
Ich habe es jetzt auch wirklich nach Tagen aufgeteilt, ich versuche das ungefähr auch so hinzukriegen. Es springt ab und zu so ein bisschen zwischen der jetzigen Situation, die Wahl hat und was vorher passiert ist. Auf das Vorher gehe ich hin und wieder ein, weil ich finde, es ist eigentlich in einem Satz erklärt, ihr Ex-Freund war nicht gut für sie. Und das hatte verschiedene Ursachen, aber dazu könnt ihr auch das Buch lesen.
Genau, empfehlen wir.
Tag Nummer 1, es wird erklärt, dass Val, unsere Protagonistin, ganz frisch von ihrem Ex-Freund Mike getrennt ist und nun von Düsseldorf wieder zu ihrer Oma nach Hamburg gezogen ist. Ihre Mutter Hannah ist ein sehr, sehr lieber Mensch, sie möchte sich wahnsinnig gerne um alle kümmern, denn die Oma hat Alzheimer und vergisst immer wieder, wer was ist und hat so ihre Phasen, wo sie gar nichts mehr mitkriegt, ihre Phasen, wo sie wieder klar ist. Das ist die Thematik kennen wir ein bisschen.
Mhm.
Und gleichzeitig möchte sich jetzt die Hannah, also die Mama, auch um Val kümmern, aber Val blockt das komplett ab, ist aggressiv gegenüber ihrer Mutter, weil sie einfach wieder das Gefühl hat, sie schafft nichts, sie kann nichts.
Blockiert.
Blockiert, genau. An diesem Tag, wo das Ganze eigentlich anfängt, kommt auch die Schwester von Val vorbei, die so ein bisschen ihr Ansporn und gleichzeitig ihre Nemesis ist. Also die sind die ganze Zeit ein bisschen am Konkurrieren. Mhm. Die eine will immer besser sein als die andere.
Kenne ich nicht.
Ist so nicht irgendwie in der Beziehung zu dir, ne?
Nein, gar nicht.
Und sie sagt ziemlich direkt zu ihrer Schwester, sie soll sich nicht so haben, sie hat das selber verbockt, sie soll jetzt nicht so tun. In dem Sinn, und da rastet Val eigentlich wieder komplett aus, rennt aufs Zimmer. Und sie scrollt so ein bisschen durchs Internet, sie will nichts mehr hören, sie will nichts mehr sehen, sie will eigentlich so ein bisschen abtauchen. Mhm. Ihre Freundinnen melden sich nicht wirklich oder sind alle in einem Alter, entweder haben sie Kinder, haben gerade ein neues Haus gekauft, haben gerade alle geheiratet, will mit den Freunden, die haben alle nicht so wirklich Zeit oder will nicht denen so auf den Sack gehen. Ein bisschen schwierig.
Verstehe ich nicht.
Verstehst du nicht? Und dadurch fängt sie an im Internet zu scrollen und hat dann halt das Thema Heilfasten gesehen und hat gedacht, wow, klicke ich mal an. Hat sich das Ganze durchgelesen. Dort wird eben erklärt, wie das Ganze funktioniert mit dem Abbautag, mit den Tagen dazwischen, wie das mit dem Glaubersalz funktioniert. Das kann vielleicht Lara nachher nochmal kurz einschieben, wie das funktioniert. Das kommt nämlich gleich. Die Tage dazwischen und dann halt wieder der Aufbautag. Und sie nimmt sich das jetzt eigentlich so ein bisschen als Challenge. Ich habe jetzt viele Sachen nicht geschafft oder nicht durchgezogen. Ich schaffe das jetzt, dieses Heilfasten durchzuziehen. Der zweite Tag beginnt, sie klaut sich das Glaubersalz von ihrer Oma, wahrscheinlich etwas überdosiert, wie wir vorhin im Gespräch festgestellt haben, weil ihr geht es richtig dreckig. Sie ist energielos, sie ist die ganze Zeit nur am Entleeren, sage ich jetzt mal.
Vorne und hinten.
Vorne und hinten entleeren. Sie fühlt sich schrecklich und sie merkt dann auch, sie hat seit 3 Tagen, seit sie eigentlich wieder in Hamburg angekommen ist, nicht geduscht. Sie hat sich gar nicht gepflegt. Sie sah aus wie ein Besen, hat sich nicht mehr gebürstet. Ja, sie sah, ich wollte das jetzt einfach mal so einschieben. Auf jeden Fall geht sie das erste Mal wieder duschen und fühlt sich wieder einigermaßen gut, endlich wieder erholt, ein bisschen frischer. Und sie redet sich halt ein, dass ihr Ex-Freund sie eh bald wieder anrufen wird, um sie zurückzuholen nach Düsseldorf. Das sehen natürlich alle anderen anders. Also ihre Mutter sieht das anders. Ihre Oma sagt, glaube ich, immer nur, was für Schwein.
Sehr gut, die mag ich.
Also sie ist echt cool. Und ihre Schwester sowieso. Ich glaube, die hat mit dem Thema abgeschlossen. Und ja, so geht der zweite Tag eigentlich vorbei. Am dritten Tag beschließt sie, Mike selbst anzurufen. Vorher möchte sie aber noch ein bisschen was essen. Und da tritt ausgerechnet Dieter, der neue Freund ihrer Mutter, in die Wohnung. Und sie versteht sich nicht wirklich mit Dieter. Also Dieter ist ein Hypochonder, Strägstrich Alleswisser, Strägstrich, ja nicht Tyrann, aber so ein
Gotteskomplex.
Bisschen Gotteskomplex, ja. Und dafür, dass er eigentlich nicht so viel zustande bringt, hat dann eine ziemlich hohe Meinung von sich. Ja.
Kennt man so jemand.
Genau. Der weiß nichts von der Situation, wie es jetzt ist. Also ich glaube, der hat auch nicht gewusst, dass die Val jetzt wieder bei der Oma wohnt. Der fragt nämlich, wie das mit Mike geht, wie das eigene Heim vorankommt, wie die neue Stelle ist und hält halt Vorträge von wegen, wie man das Heim einrichten sollte, wie man in der Beziehung sein sollte. Bla bla. Irgendwann platzt Val halt, weil würdest du auch, wäre ich genau gleich, weil irgendwann hast du es dann einfach gehört und vor allem von so jemandem musst du dir dann einen Vortrag halten lassen. Und jetzt erfährt man auch so ein bisschen Hintergründe mehr, und zwar, dass Val ein Jurastudium abgeschlossen hat und ein Praktikum machen sollte bei Mike. Der hat nämlich seine eigene
Kanzlei,
danke schön. Das wollte
man
wirklich
sagen. Ist der demnach älter als Val?
Der wird nicht so viel, vielleicht 3-4 Jahre. Der hat auch einen leichten Gotteskomplex, das merkt man später vielleicht auch noch. Man weiß, dass die zusammen eine eigene Wohnung bzw. Haus haben wollten, dass das alles schon bezahlt war. Und auf einmal hat Mike erzählt, er möchte für 3 Jahre nach Singapur gehen. Also nachdem alles abgeschlossen war, nachdem Val extra von Hamburg nach Düsseldorf gekommen ist, nachdem die Wohnung geholt oder das Haus geholt war, nachdem er ihr versprochen hat, das Praktikum zu besorgen, sagte, ja, ich gehe jetzt für 3 Jahre nach Singapur, komm mit oder bleib. So haben die sich getrennt, übrigens.
Wunderbar. Wie lange waren die zusammen, weiß man das?
Oh, ich glaube 1,5, 2 Jahre. Also es war nicht so lang, weil sie hat selber gesagt, sie wollte eigentlich in Hamburg bleiben. Sie hatten halt so eine Fernbeziehung.
Mhm.
Und ich glaube, das ging ein Jahr hin und her, bis er gesagt hat, zieh her oder du liebst mich nicht.
Wow.
Und es war halt für sie eigentlich unangenehm, weil sie wollte noch ein bisschen mehr in der Hand haben.
Ja.
Und hat dann eigentlich alles aufgegeben dafür, dass er sagt, ich verschwinde jetzt eh nach Singapur, weil es eine coole Chance für mich.
Das wäre für mich ein Trennungsgrund, wenn jemand sagt,
sie haben sich getrennt. Sie haben sich getrennt.
Ja, schlussendlich ist es so gekommen, aber ich wäre nicht mal dahin gezogen.
Na, ja, egal.
Mal Liebe, Liebe urteilt nicht, Liebe.
Ja, aber je nachdem.
Manchmal.
Mhm. Und sie haben halt festgestellt, dass sie beide Probleme hatten in der Beziehung. Das wird später auch noch ein bisschen mehr aufgegriffen. Eben, Mike hatte eine sehr manipulative Art. Und irgendwann hat Val einfach nicht mehr mitgespielt und das hat ihm so nicht gefallen, dass er sie eigentlich rausgeschmissen hat, im Großen und Ganzen.
Mhm.
Val möchte nun erstmal so ein bisschen die Situation wegbekommen und hat überlegt, dass sie sich eine Gemüsebrühe macht und ein paar Früchte holt und geht in einen Gemüseladen oder beziehungsweise Früchteladen, den sie noch von ihrer Kindheit kennt, wo auch sie ihren alten Schulfreund Mark wieder trifft. Der Mark war mit ihr, glaube ich, hat mit ihr das Abitur gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
Und ist der Sohn von dem Besitzer von dem Fruchtladen. Auf jeden Fall ist Mark mega offen, sagt zwar, wie scheiße sie aussieht, aber er hat schon wie so ein bisschen den Vibe, hey, lass uns doch mal wieder was zusammen machen, lass uns mal essen gehen. Und Val ist komplett überfordert mit der Situation, will eigentlich nur noch schnell abhauen, weil, nein, gar nicht.
Weil Glaubersalz schon eingenommen.
Ja, nein, die Geschichte ist Gott sei Dank jetzt am dritten Tag schon wieder gegessen. Sie flüchtet wieder nach Hause, wo sie dann tatsächlich mit Mike telefoniert. Und sie rechnet halt irgendwie damit, dass er sagt, komm doch wieder zurück, mir geht's scheiße ohne dich. Der ist aber ziemlich kalt und fragt einfach nur, ob er die Möbel, die sie gekauft hat, ihr zuschicken soll. Und
per Brief bitte.
Per Brief am besten. Oder ob sie noch irgendwas braucht von der Wohnung. Also für ihn ist es endgültig abgeschlossen und vorbei. Das merkt man auch ziemlich. Val redet nun mit einer Freundin und interpretiert das wieder ein bisschen anders, die Situation mit Mike, dass der einfach nur eine Pause braucht, dass der schon wieder zurückkommt.
Also sie ist noch gar nicht einsichtig am dritten
Nein,
Tag.
Nein, die ist gar nicht einsichtig, auch so ein bisschen wie Mike ist. Sie hängt immer noch sehr an ihm.
Ja,
gut. Und versucht sich das immer Tag, wieder schön zu reden. Auch dieses, er schickt mir die Möbel zu, ist jetzt nur so ein Wink, ich soll doch auf ihn zugehen, ich soll mich doch entschuldigen oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist ja so ein bisschen verdreht schon wieder.
Okay.
Das war so der Moment, wo ich dachte, oh nee, ich hoffe, die kommen nicht mehr zusammen. Aber ja, kommt später. Und sie ist einfach der Meinung, dass Mike einfach eine Pause braucht und er kommt schon wieder zurück. Sie macht sich jetzt endlich eine Suppe, ich glaube nach 2 Tagen, wo sie gar nichts gegessen hat, mal wieder. Und sie hört ihrer Mutter bei einem Gespräch zu, das sie mit Dieter führt. Der Dieter möchte nämlich, dass sie an die Ostsee fahren. Aber ihre Mutter sagt halt, hey, meine Tochter ist zu Hause, der geht's nicht gut. Meine Mutter muss immer wieder ins Altersheim, die macht so einen Kurs oder irgendwas, so eine Beschäftigungstherapie.
Mhm.
Und holt sie halt am Abend wieder nach Hause.
Mhm.
Und sie kann jetzt nicht einfach weg und Dieter will halt, das muss so sein und du musst, also bababa und du kannst nicht und mh. Und ihre Mutter fängt dann an zu weinen und Val wird bewusst, wie tyrannisch er ist oder nochmal zeigt das halt auf, wie tyrannisch dieser Dieter ist, vor allem mit ihrer Mutter und wird halt richtig wütend, aber geht dem Gespräch noch ein bisschen aus dem Weg. Also es kommt später. Am 4. Tag ruft dann endlich das Arbeitsamt an. Sie hat ja sich ja um Arbeitsgeld bewerben müssen, weil sie ja jetzt doch nicht irgendwie ein Praktikum oder etwas hatte. Und die erklären ihr eigentlich, ja, du wohnst ja gar nicht mehr in Düsseldorf, du bist ja wieder in Hamburg. Und sie so, ja, dann musst du dich in Hamburg anmelden und nicht in Düsseldorf. Und deswegen, ja, war das wieder sehr viel Stress für gar nichts, wie das halt mit Ämtern auch ab und zu mal so ist.
Ab und zu ist gut.
Und sie erinnert sich, dass sie zum Stressabbau immer joggen gegangen ist. Und
jetzt geht sie ohne Nahrung joggen.
Ja, das zieht sie durch.
Gut. Ja.
Und während dem Joggen wird ihr Kopf mal frei und sie hat eigentlich die Erkenntnis, dass Mike von Anfang an sehr manipulativ und ein Arsch gewesen ist.
Was?
Das ist ja nie tatsächlich gedacht. So passiert.
Unglaublich.
Und dass sie eigentlich auch gar nichts für diese ganze Situation konnte. Und kommt dann wieder zu Hause an und sagt, jetzt muss ich wie neu anfangen, und mistet ihr Zimmer aus mit allem Zeug, was er ihr geschenkt hat und ihr nie gefallen hat, irgendwelche String-Tangas oder sowas richtig Primitives eigentlich. Also ich sag es. Und sie schmeißt es halt alles weg, um sich im Prinzip von ihm zu lösen.
Sehr gut.
Doch als das Telefon klingelt, hat sie halt wieder die Hoffnung, dass es trotzdem er ist. Und ist es nicht. Es ist eine Freundin, die ihr sagt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist.
Juhu.
Und das verkraftet die Wahl in diesem Moment gar nicht und bricht im Prinzip am Telefon zusammen, weil sie wollte eigentlich das Ganze auch haben mit Mike, und es ist einfach vorbei.
Ja, besser so.
Ja, das weiß ich. Das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in ihrem Kopf drin.
Nicht verinnerlicht.
Am fünften Tag muss Val jetzt zum Arbeitsamt. Die sind sehr mühsam, nenne ich das jetzt mal. Sie muss halt irgendwie noch was einreichen und sie muss so und so lange warten und sie braucht eine Wohnung und sie braucht einen Job, also so einen wenigstens einen Anfangsjob. Sie muss sich einfach bemühen, damit sie das Geld bekommt, und das ist sehr viel Stress. Und wieder denkt sie sich, eigentlich habe ich mit der Situation gar nichts zu tun, es ist alles Mikes Schuld und es ist, ich weiß nicht, warum ich das Ganze mache. Und sie macht sich eine To-Do-Liste, was sie alles verarbeiten bzw. machen möchte. Das ist alles Mögliche, sich eine Wohnung suchen, das Arbeitsamt abhaken. Und jetzt haben wir wieder einen Rückblick. Sie erinnert sich nämlich daran, dass Mike sie damals überredet hat zu einem Hauskauf. Es war also ein Haus. Und dass sie es eigentlich eher langsam angehen wollte, weil sie halt doch noch nicht so lange zusammen waren. Er hat sie aber immer wieder gefragt, ob sie ihn nicht liebe, um das zu bekommen, was er wollte. Und das ist ihr halt dann in dem Moment klar geworden. Jetzt geht sie nochmal zum Arbeitsamt, um sich anzumelden, wird jedoch abgelehnt, weil sie nicht in Hamburg gemeldet ist oder noch nicht. Sie ist ja erst seit ein paar Tagen wieder da und ist halt praktisch gesehen immer noch in Düsseldorf gemeldet. Also fängt das ganze Spiel wieder von vorne an.
Gut.
Wie das halt so ist. Jetzt ruft tatsächlich in dieser Situation, wo sie eh schon ziemlich gestresst ist, ihr Ex nochmal an, um ihr zu sagen, dass er einfach den Sex mit ihr vermisst.
Wenn du eine Schublade wärst.
Dann wärst du die Kleinste.
Dann wärst du die Sockelleiste dieser Kommode.
Ja, also letztendlich ging es anscheinend Mike immer nur um den Sex und um die körperliche Nähe, und sie legt halt auf. Und das ist so der Punkt, wo sie merkt, was ist das? Das war so ein bisschen der letzte Tropfen, den es gebraucht hat, damit sie merkt, ah. Zu allem Überfluss trifft sie auf ihre Schwester, weil die arbeitet irgendwie beim Amt und kann sie ummelden. Und ihre Schwester faucht sie aus dem Nichts an, sie solle nicht immer Laura heißt sie, für das Pech von ihr verantwortlich machen, weil sie hätte ja gar nichts mehr damit zu tun. Und da klappt Val einfach die Kinnlade runter, weil das so gar nicht ihre Intention dort war. Ich glaube, sie hat einfach ein bisschen was erzählt über Mike.
Ja.
Und ist halt wieder geflüchtet vor ihrer Schwester. Daraufhin haben die erstmal einen Break. Also die reden nicht mehr miteinander. Sie schläft völlig verheult und völlig überfordert ein. Hat, glaube ich, auch gar keinen Hunger durch diesen ganzen Stress. Ja, also es ist noch nicht wirklich besser geworden. Am sechsten Tag wird sie von einem Albtraum getrieben, wahrscheinlich auch durch den ganzen Stress, und sieht dort ihre Oma, die total verwirrt behauptet, sie sei Hannah, also ihre eigene Mutter, die Tochter von ihrer Oma. Dort wird Val bewusst, dass ihre Oma wirklich krank ist, dass das nicht nur so ein bisschen verschroben ist, sondern dass sie wirklich krank ist. Und total verstört sagt sie, sie muss wieder den Kopf frei kriegen und geht wieder joggen. In der Stadt trifft sie auch eine alte Bekannte, mit der sie sich endlich mal wieder ein bisschen aussprechen kann. Hat immer mal wieder gute und mal schlechte Laune. Einerseits freut sie sich, dass sie ihre Freundin sieht. Andererseits hat sie trotzdem noch den Schock von ihrer Schwester, ihrer Mutter, ihrer Oma, mit ihrem Ex alles im Nacken, und ist ein bisschen hin und her gerissen und beschließt eigentlich, sich nochmal Früchte zu holen und Mark fragt sie nochmal, ob sie mit ihm essen gehen möchte. Sie lehnt immer noch verdattert ab, weil sie dachte, ist ein bisschen komisch, wenn du mich das Ganze fragst. Freut sich aber insgeheim sehr drüber und hat auch wieder so leichtes Herzklopfen. Und das tut ihr richtig gut. Und sie sagt halt, ja, wir machen das irgendwann später, weil ich bin ja im Moment am Fasten. Vielleicht nach den ganzen Fastengeschichten. Und geht wieder nach Hause, wo ein Päckchen auf sie wartet mit ihrem Laptop und ihrem Tagebuch von Mike. Und wie man das halt so ein bisschen in dieser Phase macht, sie meldet sich auf Datingportalen an, aber ohne Erfolg. Also es ist halt dieses typische Datingportal. Will sie dich treffen für eine kurze Nummer und das möchte sie nicht. Dann überlegt sie, ob sie nicht eine größere Reise machen möchte, aber dafür reicht einfach das Budget nicht, vor allem weil sie sich gerade eine richtig teure Jacke, Kleid oder sowas geholt hat. Ich glaube von Chanel oder irgendwas. Richtig teuer. Aber sie wollte das unbedingt und hat dann gemerkt, ich habe vielleicht auch nicht so viel Geld, aber ja.
Ist ja arbeitslos, ist noch nicht beim Arbeitsamt gemeldet.
Die hat ja nur das Studium, die hat ja nicht mal angefangen wirklich mit Arbeiten. Die hat ja das Praktikum versprochen bekommen von Mike.
Ja.
Aber das ist ja nie passiert. Die Wut auf Mike, weil sie das jetzt wieder reflektiert, wird immer größer und doch immer noch dieses endgültige Lösen noch nicht wirklich. Sie schließt damit ab, aber sie hat halt trotzdem immer noch so eine Wut und so eine, warum habe ich das Ganze gemacht, wieso konnte ich so dumm sein, Einstellung. Am 7. Tag ist Muttertag. Val hat das total vergessen und will noch nicht so richtig realisieren, dass sie das jetzt wirklich mal durchziehen muss, dass sie aufsteht und sich in die weite Welt hinauswagt.
Am Muttertag.
Am Muttertag.
Da muss sie sich nur zu ihrer Mutter begeben.
Ja, sie wollte ihr halt was schenken.
Ja, hat sie ja eine Jacke von Chanel?
Nein, das hat sie für sich geholt. Für sich als Kompensation.
Ja, wenn sie kein Geschenk hat, schenkt sie dann.
Sie hat sich dann beschlossen, sich aufzuraffen und einen Blumenstrauß zu holen.
Von Chanel.
Vielleicht? Weiß es nicht.
Louis Vuitton.
Ja, wahrscheinlich so 5.000 Euro oder sowas. So
ja, 9.
Klar. Pro Rose meinte ich natürlich.
Pro Hose auch.
Zu Hause angekommen ist auch ihre Schwester da. Die beiden schweigen sich eine Weile an, bis Laura erklärt, dass bei ihrer funktionierenden Beziehung bald auch Kinder geplant seien. Worauf Valle sich vom Tisch verabschiedet und ins Zimmer flüchtet, weil ihr halt ihre Schwester wieder das ein bisschen unter die Nase gerieben hat, wie glücklich sie ist und wie toll es ihr geht. Das willst du in der Situation bestimmt hören. Wir haben hier wieder so eine Rückblende. Auch Mike hat ihr solche Versprechungen gemacht und hat mit heiraten, Kinder kriegen, dass sie ein tolles Leben haben werden, dass er alles für sie tut und bla. Und sie merkt halt wieder, wie scheinheilig das Ganze war. Also sie ist so ein bisschen ein Prozess, so ein bisschen dieses Hin und Her. Die sind auch erst seit 2 Wochen oder so getrennt, also es ist ein bisschen... Am 8. Tag fragt sich sie wieder, was alles falsch gelaufen ist und beschließt jetzt wirklich damit abzuschließen. Die Fastentage sind auch eh schon bald vorbei und eigentlich so ein bisschen die Grenze, sobald ich fertig gefastet habe, habe ich das Thema abgeschlossen. Mhm. Also es ist soweit, sie hat es geschafft.
Okay.
Nach hin und her und doch wieder und ist es jetzt endlich soweit. Sie beschließt, dass es für sie endlich mal wieder ein guter Tag ist und meldet sich jetzt am Arbeitsamt um, was alles funktioniert, geht laufen, verabredet sich mit Mark.
Really gut.
Am Abend kocht sie sich was Schönes, sie spricht mal wieder mit einer Freundin, sie klärt die Sache mit ihrer Schwester und ihrer Mutter und weiß, morgen ist mein erster Aufbautag. Also sie hat es geschafft. Ihr erster Aufbautag beginnt wunderschön. Sie isst Frühstück mit ihrer Oma und ihrer Mutter und erzählt auch ihnen, dass sie es jetzt wirklich geschafft hat. Beide sind mega stolz auf sie, dass sie sich auch von Mike jetzt gelöst hat, dass sie im Prinzip ihr Leben jetzt endlich neu beginnt und dass sie das ganze Alte hinter sich lässt. Man kann es eh nicht mehr ändern.
Mhm.
Mit Mark trifft sie sich zum Frühstück, auch in diesem Fruchtladen, wo sie zwischen Kartons frühstücken.
Also sie isst zweimal Frühstück, das ist ein
starker
Aufbautag.
Nein, sie hat mit ihrer Oma und ihrer Mutter, hat sie, glaube ich, nur einen Kaffee getrunken. Und bei Marc isst sie einen Apfel, der ihr wo sie ihn gefragt hat, ob er ihr einen guten raussuchen kann. Und er erklärt dann alles mögliche über Äpfel, weil er ja mega Ahnung hat.
Das ist ja
niedlich. Ich habe keine Ahnung von Äpfeln.
Gib mir den Runden.
Aber sie hat ihn sehr genießen können.
Den Apfel.
Da sie Mark ein bisschen ihre Situation erklärt hat, fragt er sie, ob sie nicht im Gemüseladen aushelfen möchte. Freut sich sehr, weil sie das Ganze schon kennt. Das ist eine gute Arbeit für den Anfang. Ja, am Nachmittag telefoniert sie spontan mit einer Freundin, die gerade zufällig, und das ist wieder so ein bisschen Hollywood, die gerade zufällig eine Mitbewohnerin sucht.
Nein!
Ja, es ist ein bisschen Hollywood. Der neunte Tag ist wirklich ein bisschen Hollywood.
Eher Bollywood.
Bollywood. Sie beschließt sich dann mit ihr zu treffen und es scheint alles wunderbar zu funktionieren.
Wunderbar.
Die Wohnung ist toll, sie hat jetzt einen kleinen Job, sie erzählt das alles.
Macht sich spannend.
Auf jeden Fall ist das Ende vom Tag, sie fühlt sich endlich wieder angekommen. Sie fühlt sich so gut wie seit vielen, vielen Wochen nicht mehr. Und ist einfach nur noch glücklich, dass es so ist, wie es ist.
The end, ha? Huh?
Noch nicht ganz. Am 10. Tag auch wieder ein Frühstück in der Familie. Und ihre Schwester kommt ganz grinsend herein und sagt, sie hätte etwas gewonnen und sie möchte das gerne mit ihrer Schwester teilen. Und was ist es? Eine Reise nach Teneriffa.
Oh nein.
Im Radio, glaube ich. Und das macht ihre Schwester aus dem Grund, dass Val, wo Laure ihren Abschluss gemacht hat,
ja,
hat sie sie auch nach Teneriffa eingeladen und jetzt im Prinzip so ein bisschen als Wiedergutmachung, als Ablenkung, ja, als Wiederannähern. Fahren sie jetzt auch noch nach Teneriffa, also wirklich Bollywood 1A. Jetzt kommen wir zum Ende.
Ende Gelände Wochenende.
Ende Gelände Wochenende. 3 Monate später, Val und Mark essen nun wirklich zusammen. Sie war in Teneriffa, sie erklärt Mark, was sie alles machen möchte, was sie alles erreichen möchte. Und Mark erzählt ihr grinsend von seiner Idee, nämlich, dass neben seinem jetzigen Laden ist nochmal eine Ladenfläche frei geworden, die hat er sowieso kaufen wollen, weil er möchte ein Bistro aufmachen. Und jetzt erklärt er eigentlich Val, dass er möchte, dass sie das Bistro leitet und dort im Prinzip die Sachen von ihm verkauft, zum Teil eben aus dem Salat so Sandwiches macht und cool, dann einfach verkauft, dass sie halt nebeneinander arbeiten und miteinander arbeiten und das ist eigentlich das perfekte Happy End für beide, weil sie gestehen sich jetzt eigentlich, sie möchten sich gegenseitig unterstützen und das für immer. Das heißt, sie sind jetzt zusammen.
Yay!
Das ist das Ende von dem Buch. Auch wenn ich zwischendurch das ein bisschen trocken rübergebracht habe, es war ein sehr schönes Buch.
Ellie ist trocken.
Ja, was so Liebesgeschichten angeht, bin ich heikel, aber das war echt gut. Also es war auch realistisch. Bis auf den 9. Tag dieses Bollywood, wo alles auf einmal funktioniert hat. Von Wohnung zu Boyfriend zu alle haben sich versöhnt. Also es war schon ziemlich...
Ja, aber weißt du, ich denke, wenn du das Buch liest, ist es ja nicht aus der Sicht von ihr geschrieben, nehme ich an.
Ja.
Und das heißt, wenn es dir schlecht geht, hängt man ja irgendwo auch daran, das wie auch schlechter zu machen, als es vielleicht ist. Wenn du natürlich ein Buch aus deiner Sicht schreibst.
Ja.
So, also nicht, dass die Geschichte wahr wäre oder so, aber dann hängst du doch dazu, dass dir viel mehr auffällt.
Ja, das stimmt.
Was schlecht ist und sobald es dir besser geht, merkst du eigentlich, dass es gar nicht so ist.
Ja.
Das ist ja das, was eine, ich will jetzt nicht auf Depressionen eingehen, aber was ist so der Strudel der Gedanken ist.
Aber ich finde, sie hat das auch, also die Melanie, hat das auch sehr, sehr gut rübergebracht, wie sie sich gefühlt hat, so von diese innere Zerrissenheit, so,
ja,
ich liebe ihn, aber trotzdem war das ja gar nicht so, aber doch irgendwie, also es war angenehm zu lesen. Es war jetzt nicht überdramatisch, es war jetzt nicht kalt. Es war immer so eine Mischung, wo ich dachte, okay, es macht Sinn. Und sie hat halt jedes einzelne Detail, was er halt gesagt hat, wieder uminterpretiert, weil sie halt noch wie gehofft hat, dass es doch noch zu einem anderen Ende kommt. Letztendlich sind wir froh, dass es nicht so gekommen ist. Ganz ehrlich. Aber man hat das nachvollziehen können. Und auch ihre Freundinnen, die haben halt alle ein eigenes Leben, die haben Kinder, die haben geheiratet, die haben das, die haben dies, die haben jenes. Dass sie nicht so viel Zeit hatten, fand ich auch wieder realistisch, weil in den ganzen Love-Büchern, ich brauch dich, ja, ich komme von Madagaskar zu dir rübergeflogen nach Deutschland und dann reden wir, so ungefähr. Ja, also...
Zwei Sachen, die ich noch anfügen muss.
Ja, bitte?
Du hast am Anfang gesagt, ich gehe noch auf das Thema Glaubersalz ein. Bin ich nie drauf eingegangen.
Entschuldigung.
Deswegen kurz, Glaubersalz, auch Natriumsulfatpulver genannt. Gibt es übrigens in jeder Drogerie, Apotheke, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Die Dosierung habe ich nochmal kurz für euch rausgesucht, weil du gesagt hast damals, sie hat es etwas überdosiert.
Also ich glaube.
Ja, also Erbrechen gehört grundsätzlich nicht zum Thema beim Glaubersalz.
Weil sie hat einfach das beschrieben, das war von ihrer Oma, die hat das aus dem Medikamentenschrank rausgenommen.
Für eine schnelle Entleerung des Darms innerhalb 2 bis 4 Stunden soll man 20 bis 30 Gramm, das entspricht etwa 1 bis 2 Esslöffel, Natriumsulfat, also Glaubersalz, in 500 Milliliter Wasser einnehmen. Hier steht aber noch, es kann auch... Eine normale Darmentleerung ist eigentlich innerhalb 8 bis 10 Stunden. Aber meistens ist es schon innerhalb 2 bis 4 Stunden, habe ich so die Erfahrung gemacht.
Ich muss das jetzt fragen, weil ich habe keine Ahnung von Glaubersalz.
Ja.
Ist das gesund? Weil, so wie sie es beschrieben hat im Buch, das hat ihr gebrannt, die hatte übelste Schmerzen und was weiß ich nie. Ich weiß nicht, ob das gesund ist.
Also die abführende Wirkung von Glaubersalz wird auch vor allem bei Darmspiegelungen verwendet.
Okay.
Also wenn du eine Darmspiegelung machst, musst du auch, ich weiß nicht, ob Glaubersalz oder etwas Ähnliches einnehmen, das eigentlich den Darm entleert.
Okay.
Der Sinn des Glaubersalz beim Heilfasten ist eigentlich die Reinigung.
Ja.
Weil man sagt, oder ja, dass wenn der Darm leer ist, hat man auch kein, wie soll ich sagen, Heißhunger mehr oder auch, ja. Es geht einem grundsätzlich einfach besser, weil die Energie, die im Darm gebraucht wird, um den ganzen Essensbrei zu verarbeiten, kann dann eigentlich in andere Sachen investiert werden.
Ja.
Und so hat man wie einen einfacheren Einstieg in eine Fastenkur. Jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Heilfasten, oder Fastenkuren, es gibt die intensiven, es gibt religiös bedingte, wie Ramadan zum Beispiel, wo man ja nur nach Sonnenuntergang isst. Es gibt Varianten, bei denen man noch eine Mahlzeit isst. Es gibt Varianten, da trinkt man nur Säfte.
Ah, die Saftkuren, ja.
Genau, Saftkuren. Vom Aufbau kann man da überall Glaubersalz mit einbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Ramadan Glaubersalz üblich ist. Das möchte ich mich jetzt nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Aber würde sicher das Ganze unterstützen oder einfach, ja.
Ja.
Es gibt Intervallfasten. Es gibt ganz, ganz viel Verschiedenes. Da könnt ihr euch gerne mal nochmal intensiver damit auseinandersetzen. Ich denke, dass mit der Gemüsebrühe oder mit der Brühe und dem Saft, den Früchten, ist sicher eine gute Variante, weil du noch etwas zu kauen hast. Ich für mich könnte niemals eine Saftkur machen, nur flüssige. Ja, es gibt Varianten, wo man zum Beispiel Tomatensaft aufkocht und das als Suppe isst, würde ich nie machen. Aber
ja,
ich denke, das mit der Brühe und den Früchten ist sicher eine Variante, die auch erstens gut einbaubar ist. Die Früchte sind naturbelassen, nicht Smoothies oder sonst irgendwelche behandelte Säfte, was weiß ich nicht was, mit Konservierungsmitteln, Zucker etc. Das ist mein Senf zum
Fasten.
Zum Fasten.
Wir werden
und
das
noch ein zweites.
Ja?
Ich darf noch mein zweites Fruchtzuckerwitz erzählen.
Sie freuen sich schon die ganze Zeit drauf, ja.
Wie heißt ein Zucker, der flieht?
Ich weiß es.
Ein Fluchtzucker.
Das war so ein Dad-Joke.
Statt Fruchtzucker. Habe ich mir selbst ausgedacht. Hier ist dein Applaus.
Und weiter.
Next.
Wir machen jetzt noch die Lesejury-Bewertungen.
Ja, die habe ich ja schon aus.
Schon 11 Personen, dabei ist das Buch gerade erst rausgekommen.
18.09.22.
Finde ich schon mal sehr gut.
Ja.
Wie immer haben wir Cover, Erzählstil, Handlung und Charaktere. Das muss mich allerdings jetzt die liebe Lara fragen.
Ellie hat heute die Zügel in die Hand genommen.
Ja,
jetzt darf also, sie auch ich sage mal als erstes das Cover. Die Lesejury, 11 Personen, haben es mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen bewertet.
Ja.
was schon mal überhaupt nicht schlecht ist.
Also ich finde das Cover ansprechend persönlich, aber das wissen die meisten, hätte ich es mir jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Bücherregal rausgeholt. Ja, weil ich einfach mehr auf Fantasy oder sowas stehe. Mhm. Aber ich finde, es ist ansprechend, es signalisiert auch so ein bisschen die Ruhe, die Val mit der Zeit bekommen hat. Mhm. Ich finde auch die Farben harmonisch, also ich finde das Cover schön. So bei einer 4? 4?
Ja.
Jo.
Also da zum Cover kann ich ja auch etwas sagen.
Mhm.
Ich sehe es mir gerade an und ich finde die Farben sehr ansprechend mit dem Rosa, mit dem Türkis. Ich hätte es mir wahrscheinlich schon ausgesucht.
Ja, eben. Also das ist eigentlich mit deinem Buch.
Eigentlich mehr mein Buch. Ich glaube, es würde mich auch ansprechen in einer Situation, in der ich vielleicht auch wieder mal etwas ändern möchte an mir.
Mhm. Also das Buch hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich fand das auch wirklich, weil du das mit dem Verändern sagst,
mhm.
Ich glaube, sie hatte halt ihren Weg gefunden, aber so dieser Prozess, egal ob mit oder ohne Heilfasten, ich glaube, das machst du immer durch, wenn du dich verändern möchtest oder wenn du mit was abschließen möchtest.
Ich hätte es wahrscheinlich aus dem Bücherregal genommen. Ich finde es sehr ansprechend, ich finde es sehr schön. Ich wäre, glaube ich, bei einer 4,5. Ich stimme da der Community eigentlich zu. Somit kommen wir eigentlich zu der nächsten Kategorie, nämlich dem Erzählstil. Und da hat die Community tatsächlich 5 von 5 Sterne gegeben.
Ich bin tatsächlich dabei, weil ja. Sie hat, also die Melanie, nochmal großes Lob, hat das wahnsinnig gut rübergebracht, hat auch den roten Faden, es war nicht zu kompliziert, es war nicht zu... wie soll ich sagen, zu tief.
Mhm.
Also es war nicht so dieser innere Zerriss, den sie hatte, war jetzt nicht über 1000 Seiten beschrieben, dafür war das Buch auch viel zu kurz, sondern es war immer gut zusammengefasst so und dann wieder so ein bisschen verdrängt. Also es war angenehm zum Lesen, es gab den roten Faden, man hat immer gemerkt, ah, das und das hängt jetzt mit der und der Situation zusammen.
Man hat ihren Prozess auch mitbekommen, würdest du sagen.
Ja,
so.
Also von Anfang bis Ende und es war auch alles, wo ich sage, macht Sinn.
Ja.
Wäre ich wahrscheinlich genauso gewesen.
Man hat sich selbst auch wiedergefunden.
Genau, also Erzählstil,
ja. Das ist immer sehr, sehr, sehr gut, ja.
Ja.
Also, dann zu der nächsten Kategorie, der Handlung.
Ja.
Da hat die Community 4,5 von 5 Sterne gegeben. Also das Buch ist, finde ich, sehr gut. Bewertet worden. So, das habe ich gesucht. Was würdest du da sagen bei der Handlung?
Ich wäre bei einer 4. Einfach wegen diesem Bollywood-Tag. Das war, ich habe das so gut gefunden, dass das eben nicht dieses, ja, nimmt er mich zurück und dieses Übertriebene war.
Ja.
Und der 9. Tag oder die 8, 9 Tage, so innerhalb von 2 Tagen eine neue Wohnung, alles klappt. Das war ein bisschen unrealistisch wieder.
Ja.
Und deswegen, einfach nur deswegen, es dürfen auch, ja, sag mal 4,5, ich wäre mit den 4,5 einverstanden, aber diese 2 Tage waren ein bisschen zu viel. Man hätte jetzt nach 3 Monaten sagen können, das mit der Mitbewohnerin hat geklappt oder was weiß ich. Aber in dem Moment war das wirklich so Bollywood, das war mir zu schnell. Also 4,5 bin ich eigentlich einverstanden, es waren nur diese 2 Tage, wo ich dachte, war ein bisschen schnell.
Ja, okay.
Ja.
Next. Charaktere. Hat die Community 4,5 von 5 Sterne gegeben.
Dann bin ich dabei?
Wirklich?
Ja.
Heute mal die unkritische Ellie.
Ich fand, jeder Charakter, der eine größere Rolle hatte, hatte Tiefe. Bis auf der Mike eigentlich. Das war durchgehend ein Arsch, aber es gibt auch so Menschen. Aber die hatten alle irgendwie mehrere Schichten. Was ich immer sehr wichtig finde, vor allem bei so ein bisschen diesen Selbstfindungs- und Liebesgeschichten. Sobald mir Charaktere zu eindimensional sind, würde ich schlechter bewerten. Es waren aber alle angenehm. Also die Oma hatte mehrere Schichten und die hat eigentlich jetzt nicht eine große Rolle gespielt. Man hätte die auch weglassen können.
Mhm.
Die Mutter hatte mehrere Schichten, die Schwester, die Val und der Mark. Und das waren so die Hauptakteure und das war wirklich gut geschrieben. Also die Charaktere haben mir gut gefallen. Man konnte sich auch gut mit einigen identifizieren. Hat Spaß gemacht. Und jetzt?
Das Interview mit Melanie Amelie Opalka.
Korrekt.
Ich habe noch 2, 3 Sachen, oder? Und zwar einmal Thema, Vielen lieben Dank für euer Ohr.
Ja.
Euer Ohr zu unserem Podcast.
Wir waren etwas geschockt.
Es hat uns aus den Latschen gekippt. Und ohne Witz, wie viele Leute sich das Café am Rande der Welt angehört haben.
Ganz kurz. Wir haben im Moment beide ziemlich Stress. Ich habe mit meiner Weiterbildung angefangen.
Ich ziehe aus.
Lara zieht aus von zu Hause, hat auch ziemlich Stress auf Arbeit wegen einigen Sachen. Und auf einmal schickt sie mir so das Bild, wie viele Leute das Café am Rande der Welt gehört haben. Und ich war ganz kurz geschockt, weil ich dachte, wir haben jetzt nichts gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt 2 Monate nichts gemacht.
Ja. Und wir haben immer noch so viele Aufrufe.
Ich lasse dir die
Zahl.
Also
aktuell sind wir bei 900 Aufrufen von dieser Folge.
Ach,
das ist...
Es ist ziemlich viel.
Etwa 10-mal mehr als unsere anderen Folgen.
Also vielen Dank an alle, die reinhören, die Spaß hatten an dieser Folge.
Gerne, wir sagen es jetzt bei dieser Folge, aber eigentlich zählt das für jede Folge. Schreibt uns doch eure Kommentare. Wie fandet ihr das Buch? Habt ihr es gelesen? Wie fandet ihr die Folge? Was können wir besser machen? Wir sind immer froh um Verbesserungen, weil... Es ist immer schwer, weil wir nicht neutral sind.
Mhm.
Ja, also ich möchte hier auch noch vor allen Hörerinnen ein großes Lob an Elisa geben. Sie macht so viel für diesen Podcast. Ich habe die Idee gebracht, aber ich bin der faule Hase hier. Nein, ich bin wirklich schlecht und das ist auch, ich sage, mein Vorsatz fürs neue Jahr, das einfach mal mehr zu machen. Weil Ellie hat jetzt für diese vier Gewinner hat sie 3 Folgen vorbereitet, die Bücher dazu gelesen, während ihres Studiums, nicht zu vergessen, ich habe eigentlich, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ein Buch gelesen und zusammengefasst, habe das kaum geschafft, habe die Termine mit den Autoren abgemacht, habe ich auch kaum geschafft und ja, da möchte ich einfach mal Danke sagen.
Ich danke aber auch Lara, dass sie den Podcast überhaupt ermöglicht hat, weil am Anfang, muss ich sagen, war ich jetzt nicht so optimistisch, habe mittlerweile aber auch eine brutale Freude an diesem Podcast, ja. Weil ich auch von meinen Mitschülerinnen mittlerweile gesagt bekomme, das ist total cool, wie ihr das macht, das ist mega schön. Und auch meine Englischlehrerin kam zu mir und hat gesagt, hey, es gefällt mir mega gut, was ihr macht und so.
Ja, wir haben auch eine Schule, die uns hört.
Ja, also ich freue mich richtig, dass es so ist, wie es ist. Und ich habe auch Spaß, ich habe auch... Ich finde es total cool, mich mit Autoren auszutauschen.
Ja, die vier
Folgen sind echt mega.
Wir freuen uns riesig, auch mit Wiebke, die Zusammenarbeit, die war super. Wenn wir mal einen Rückblick von diesem Jahr gerade noch
ja,
machen.
Ja, genau.
Das war sicher ein Riesen-Highlight. Jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist das zwar schon vorbei, aber sie ist gerade beim Lovely Book Awards nominiert mit ihrem Hörbuch, das sie mit uns als erstes besprochen hat. Ja, da.
Ja.
Kurz. Hab mich so gefreut für sie. Ja.
Also mein Highlight vom Jahr, abgesehen von Wiebke, war auch die Textnachrichten mit der Autorin von Meeresglühen.
Meeresglühen, ja.
Das war cool, weil das war irgendwie die 5., 6. Folge.
Ja, das hab ich aus den Socken gehauen.
Wir posten das und dann schreibt sie so und ich so, mein Gott,
ich saß am Müsli. Ich hab bloß das Müsli, die Milch und alles umgeschmissen.
Also es war ein echt cooles Jahr. Ich danke Lara nochmal für die Idee. Nächstes Jahr, Januar, haben wir tatsächlich schon ein Jahr Jubiläum.
Kannst du das glauben?
Nee.
Schreibt uns auch gerne, ihr dürft jetzt gerne notieren, was ihr uns alles schreiben müsst. Ob ihr gerne wieder mal so ein Gewinnspiel haben würdet, weil uns hat das riesig Spaß gemacht.
Ja, auch mal ganz andere Sachen zu lesen, das war jetzt einfach wirklich lustig. Dass Lara das gelesen hat, was wahrscheinlich mir am besten gefallen hätte.
Ja, und du hast alle Bücher gelesen, die mir am besten gefallen hätten.
Das fand ich ziemlich lustig.
Freuen wir uns. So, aber jetzt
Überleitung. Wünschen euch schöne Weihnachten.
Schöne Festtage.
Wunderschönes neues Jahr.
Neues Jahr.
Und wir freuen uns tierisch aufs nächste Jahr und mit neuen Büchern und neuen Folgen für euch.
Glühwein ist leer, also nochmal.
Glühwein ist leer. Wir stoßen nochmal an. Wünschen euch einen guten Abend.
Tschüss!
Tschüss!
Wir begrüßen ganz herzlich die Melanie Amelie Opalka bei uns. Wir freuen uns sehr, wieder eine Autorin interviewen zu dürfen. Am besten steigen wir gleich ein, indem du dich vielleicht kurz vorstellst für unsere Zuhörer.
Genau, mache ich gern. Moin, mein Name ist Amelie und richtig, wie ihr es schon gesagt habt, ich schreibe unter anderem. Ich habe insgesamt aber, und das kann man mal meinem Motto so ein bisschen entnehmen, auch noch andere Leidenschaften, denn mein Motto lautet My Babies, My Books, My Business. Und da hat man auch schon so ein bisschen die drei Öltanks zusammen. Ich habe zwei kleine Kinder, ich schreibe und ich bin Business-Trainerin und Mentorin und arbeite mit Firmen, wenn es darum geht, Vereinbarkeit in den Alltag zu integrieren. Also so alles, was so Job und Privatleben zusammenbringen müssen täglich, helfe ich dann Unternehmen, etwas glatter zu ziehen und ja, vordergründig, dass die Mitarbeitenden dabei halt gesund bleiben und den Spagat gut hinbekommen.
Mhm. Interessant.
Ist sicher ein sehr aktuelles Thema auch.
Ja.
Ja, eins, was mit der Pandemie auch nochmal irgendwie ganz andere Dimensionen angenommen hat und nochmal ganz neue Felder auch eröffnet hat und irgendwie plötzlich auch so in jedem Gesicht ist, weil wenn man in die Kameras guckte, man so häufig so Kinder auf dem Schoß irgendwo sitzen hatte und plötzlich war das so ersichtlich, dass es da noch andere Themen gibt. Hoppla, sie haben ja auch Familie. Hm, Überraschung. Nee, das hatte er auch schon vorher, aber gut, ist ja schön, wenn ihr es jetzt auch mitgekriegt habt.
Absolut, ja. Auch das Thema, das du dann in deinem Buch auch besprichst, das Heilfasten, ist sicher auch ein Thema, das ich in meinem Berufsalltag auch sehr oft erlebe und sehr oft auch danach gefragt werde. Und wir haben es auch schon in der Folge besprochen, da gibt es natürlich 1000 verschiedene Varianten, mit oder ohne Glaubersalz, sage ich mal. Genau, von dem her sicher auch ein sehr aktuelles Thema, das du mit deinem Buch auch ansprichst.
Genau, also wir haben im Vordergrund, wir haben uns so ein bisschen gefragt, wir haben ja die Verlosung gemacht und dann haben wir gesehen, ah, es geht ums Heilfasten und ich habe so ein bisschen gedacht, oh Gott, ich habe keinen Plan, worum es beim Heilfasten geht. Hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, das Buch zu lesen, aber ich habe dann gemerkt, es ist ja gar nicht irgendwie was Wissenschaftliches an sich, es ist ja eine alltägliche Geschichte. Und ich war sehr überrascht, wie gut du das alles geschildert hast, weil auch ich hatte keinen Plan von dem Ganzen und bin tatsächlich ohne Probleme mitgekommen, was die da so machen. Also es war cool beschrieben. Und aufgrund von dem würden wir dir jetzt ein paar Fragen stellen. Meine erste Frage ist, du hast, glaube ich, mehrere Bücher geschrieben. Warum genau das? Weil es jetzt das letzte ist, was rausgekommen ist? Oder lag dir das jetzt am Herzen, dass wir das lesen? Wegen dem Thema?
Nee, tatsächlich habe ich kein Thema im Zusammenhang gesehen. Aber wenn ich so rückblickend die 5 Bücher betrachte, die ich jetzt in den letzten 2,5 Jahren rausgebracht habe, dann ist das für mich im Moment tatsächlich das Rundeste, weil es charmant ist, weil es ein bisschen mehr ernsthafte Komponenten auch hat und unterschiedliche Themen aufgreift. Und da werdet ihr sicherlich ja auch nachher noch was zu sagen, von daher spoilere ich jetzt mal nicht. Aber eben auch ein sehr humorvolles Buch ist. Und ich glaube, so ganz uneitel behaupten zu dürfen, dass es mein bislang Bestes ist.
Ja, okay. Wir haben die, also ich habe die anderen jetzt auch noch nicht gelesen, aber ich fand das Buch, wie gesagt, ich fand das sehr gut. Du hast halt wirklich die Themen aufgegriffen, die man nachvollziehen konnte in dem Zusammenhang eben mit so einer Trennung, mit dem Wiederfinden und so ein bisschen dieses, ich will jetzt irgendwas durchziehen und das war jetzt halt gerade in dem Buch das Heilfasten. Also hat mir sehr gut gefallen und das war auch so eine, eben diese Liebeskomponente mit dem alten Schulfreund, war auch nicht so überladen. Also es war jetzt nicht nur Liebesgeschichte, es war halt wirklich mehr sie im Fokus, was ich sehr, sehr gut fand. Weil eigentlich bin ich nicht so der Liebesgeschichten-Fan. Aber ja.
Wir haben es im anderen Interview schon gesagt, ich habe das Buch gezogen, das zwar für mich jetzt am längsten gedauert hat zum Lesen, aber eigentlich vom Genre ja gar nicht zu mir gepasst hätte. Und Mutausbruch wäre ja genau meine Thematik gewesen. Mutausbruch und auch die anderen Liebesgeschichten, die wir noch besprechen. Und die hat alle Ellie gelesen, die wirklich, ich sage mal, ein Verfechter der Liebesbücher ist. Aber ich habe mich während der Aufnahme sehr wiedergefunden in deinem Buch, in den Erzählungen, in der, wie soll ich sagen, in der Realität auch, den, ja, so, ich habe mich da wiedergefunden, so, ohne dass ich es gelesen habe.
Ich glaube, das ist tatsächlich, geht auch tatsächlich vielen Leserinnen so, die irgendwie vielleicht nicht genau die gleiche Situation und nicht extrem, und sie haben sicherlich auch einen anderen Weg als das Fasten daraus gefunden, aber diese Art von narzisstischen Partnerinnen, diese Begegnung mal irgendwie in einem früheren Leben mit einer toxischen Beziehung, das haben leider tatsächlich sehr viele Frauen, und gerade jüngere Frauen haben das eben häufig mal durchmachen dürfen in unterschiedlichen Intensitäten und Tiefen. Mhm. Und das ist auch das, was ich immer wieder gespiegelt bekomme in den Rezensionen, in den Leserunden und so weiter, oder wenn ich halt mit den Leserinnen direkt spreche, ist immer wieder so, ja, ich hatte da auch mal so einen Typen oder ich hatte da auch mal so eine Freundin, und dann, mhm, und dann denke ich mal so, ja, ich weiß, ich auch, so.
Ja.
Also da nehme ich mich gar nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, und ich glaube, das ist so der Funke, der halt dann auch bei jedem trifft. Wir haben alle irgendwie schon mal es erlebt, dass wir nicht wertschätzend behandelt worden sind, und was macht das mit uns? Und was macht das hinterher mit uns? Und wie wachsen wir da raus?
Was mich bei einem Buch immer interessiert, oder was ich eigentlich jeden Autor frage, ist, was kam zuerst bei dir? Die Geschichte, die du zu Papier bringen wolltest, oder vielleicht auch dein Erlebtes, oder der Gedanke, du möchtest ein Buch verfassen, und danach erst das Thema kam?
Ja. Also sagen wir es mal so, geschrieben habe ich schon, bevor ich schreiben konnte. Da habe ich so in Wellenlinien die Wände bei meiner Großmutter voll gekriegelt. Das heißt, irgendwie das Schreiben war da, bevor alles andere kam. Dann habe ich jahrzehntelang so heimlich Tagebuch und Gedichte geschrieben und habe es keinem gezeigt. Und irgendwann, so mit Ende 20, platzte dann meine Blase vom, wie ich gern leben wollte, und kein Freund und kein Job und kein gar nichts, nicht in Weltausführung, aber doch irgendwie auch nicht schön. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann meine ersten beiden Gedichtbände rausgebracht. Und nachdem ich das gemacht habe, musste ich dann sehr schnell und sehr schmerzhaft lernen, dass man mit Gedichtbänden in Deutschland auch so gar nichts werden kann. Weder berühmt noch reich noch sonst irgendwas. Mhm. Plus vom Self-Publishing hatte ich keine Ahnung. Und dann hatte ich mir so einen kleinen Zuschussverlag gesucht. Also ich habe auch wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte mit dem Versuch, Autorin zu werden oder als Schriftstellerin zu arbeiten. Und davon musste ich mich dann erstmal wieder so ein knappes Jahrzehnt ungefähr erholen.
Ja.
Und dann war so ein Punkt, wo ich einfach angefangen habe, für mich zu schreiben, weil ich Zeit hatte, weil ich in Kanada in der Einöde saß und unterrichtet habe an der Schule und mich das aber abends irgendwie nicht auslastete, und ich konnte da aber nicht weg und ich konnte nichts machen und ich hatte nur mich, meinen Kopf und ein Stück Papier so ungefähr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt schreib einfach mal, ist ja egal, mach doch mal. So, und so ist mein erster Roman entstanden. Und das ist nun mittlerweile, so 15 Jahre her oder was. Mhm. Aber nachdem ich den ersten halt fertig hatte, war plötzlich diese Möglichkeit dessen, was ich schreiben kann, war da.
Ja.
Und dann war es so, dass ich plötzlich so viele Ideen aufsammelte, egal wo ich hingeguckt habe und egal was ich gemacht habe, dass ich mir nur dachte, oh Gott, ich komme gar nicht hinterher mit dem Schreiben. Mhm. Da habe ich mich damit erstmal wieder ein paar Jahre blockiert, ne? Also ich habe immer so ein bisschen, ich brauche dann immer so einen Moment, bis ich mit sowas wieder irgendwie weiterkomme. Und dann kam zum Beispiel die Phase, wo ich halt gerne Kinder haben wollte, was bei mir eben auch eher ein Drama als ein Selbstgänger war. Und daraus sind zum Beispiel diese ersten drei Bände oder diese ersten drei Romane, die ich rausgebracht habe, entstanden: Mach mir ein Kind, Papa erstes Lehrjahr und Papa 2.0. Mhm. Weil das genau das ist. Es ist ein Teil unserer Geschichte. Es ist ein Teil Geschichte von Menschen, die mir dann begegnet sind auf dem Weg und die dieses Schicksal geteilt haben, sozusagen. Mhm. Und das musste ich tatsächlich schreiben, weil da war ganz viel Traumatherapie für mich auch mit drin.
Ja.
Und als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, Mach mir ein Kind, war das überhaupt nicht, da gab es noch keinen Papa, der das Buch erzählte, sondern da habe ich es erzählt, und ich habe es dann halt angefangen zu schreiben und dachte dann so nach den ersten 80 Seiten, okay, durch dieses heulende Elend will sich niemand wühlen. Ich nicht, und ich möchte es auch nicht weiterschreiben, und das hilft überhaupt nicht und ist ganz schrecklich und das geht so nicht. Und dann entstand im Prinzip erst so im zweiten Schritt die Idee, aber warte mal, erzähl's doch mal aus Papa-Sicht, dann darf es auch lustig sein, weil dann darf ich ja die ganzen Fettnäpfchen einbauen und so und die ganzen Klischees und alles. Und kann aber gleichzeitig den Schmerz loswerden.
Ja.
Und dadurch ist dieses Buch entstanden. Das heißt, der Wunsch, ein Buch zu schreiben oder das Thema an sich als erstes, ich kann es nicht mal wirklich sagen. Also die Frage, muss ich passen, kann ich beantworten. Oder hab's getan, wer weiß.
Ich glaube, es ist sehr schwierig. So, je nachdem. Also der letzte Autor, den ich das gefragt habe, konnte es auch nicht wirklich beantworten, glaube ich. Mhm.
Ich glaube auch immer, dass du ja mit den Ideen wächst. Also wenn du jetzt vor, sag ich mal, vor 20 Jahren ein Buch geschrieben hättest, wäre das wahrscheinlich komplett anders, als wenn du eben jetzt deine Bücher schreibst. Einfach schon von deiner Weltsicht her.
Ja.
Und du hattest aber damals wahrscheinlich trotzdem schon so ein bisschen die, in die Richtung möchte ich gehen, aber es war halt noch nicht so, wie du es rausbringen wolltest in dem Sinn. Also es ist immer, denke ich mal, ziemlich schwierig. Ist es schwierig, wir haben jetzt mit den Autoren, mit denen wir geredet haben, immer so ein bisschen die Frage gehabt, ist es schwierig, ein Buch zu veröffentlichen, weil der Markt halt ziemlich groß ist?
Also ich bin Self-Publisherin im ersten und ich bin mittlerweile Hybrid-Autorin, weil tatsächlich meine Papa-Bücher alle als Hörbücher bei einem Verlag verlegt worden sind. Mhm. Taschenbuch und E-Book sind meine Obhut sozusagen und mein Baby.
Ja.
Genauso ist es jetzt auch bei Herzen Acryl. Das wird im Frühjahr erscheinen. Ich kann das schon mal spoilern. Dann darf ich schon mal anfangen. Februar wird's interessant. Kommt das nächste Hörbuch. Genau. Aber ansonsten bin und bleibe ich Self-Publisherin und im Moment auch tatsächlich aus Überzeugung. Also ich habe, wie gesagt, vor 20 Jahren mal die Erfahrung mit einem Zuschussverlag gemacht und ich hatte für Mach mir ein Kind auch ein Angebot von einem kleinen Verlag, der das durchaus genommen hätte. Und nachdem ich mir dann angeguckt habe, wie viel Arbeit an mir hängen geblieben wäre für wie wenig Geld, da habe ich dann gedacht, so ganz ehrlich, Leute, dann kann ich es auch alleine machen, wenn ich die Arbeit sowieso habe, dann kann ich auch das Geld dafür verdienen. So.
Ja.
Und ich habe das noch nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Mörder-Lernkurve, die man als Self-Publisherin hinlegen darf. Kann man auch eigentlich nur falsch machen. Macht man grundsätzlich auch nur falsch. Also wenn man so die Fehlerliste derer durchgeht oder dessen durchgeht, was man da alles verkehrt machen kann, sucht euch irgendwas aus. Da ist keiner schadlos dran vorbeigekommen.
Mhm.
Egal, wie viel Kurse man vorweg macht oder Beratung man sich einholt, irgendwas ist immer Mist.
Ja.
Das ist einfach so. Gehört auch irgendwie dazu, ist auch vollkommen okay. Und so geht mir das halt auch. Ich habe viel selbst gemacht, ich habe viel dann machen lassen, habe dann viel wieder zurück in die eigenen Hände genommen, habe es dann doch wieder an einen Profi gegeben. Und also ich bin da auch noch nicht am Ende und ich mache es jedes Mal ein bisschen anders. Also wenn ich das perfekte Rezept habe, dann bringe ich irgendwann noch mal ein Buch raus. Aber tatsächlich, da bin ich noch nicht.
Und zwar, in deinem Buch geht's ja ums Heilfasten. Und ich, wie schon gesagt, du hast es ja sehr gut beschrieben. Hast du denn das selber auch ausprobiert? Sie nickt.
Ja, ich habe tatsächlich in meinem Leben sehr viel und regelmäßig gefastet. Und ja, ich habe das auch sogar teilweise noch schlimmer verbockt am Anfang als well. Und es gab überhaupt keinen Grund dafür. Ich habe es einfach verbockt, muss man ganz ehrlich sagen. Das erste Mal, dass ich gefastet habe, erstens mal habe ich diese Reinigungsphase exakt genauso übertrieben wie well. Also ich kann aus bitterer Erfahrung sagen, lass das mit dem Glaubersalz in der Form, das geht gar nicht.
Ja.
Und zweitens habe ich das Aufbauen auch völlig verpatzt, weil ich am Abend des ersten Aufbautages mit Freunden verabredet war zum Essen und nach 10 Tage Heilfasten, wirklich 10 volle Tage nichts gegessen, mich am ersten Abend hinsetze und mir ein Steak bestelle.
Ja.
Ich habe noch nie in meinem Leben solche Schmerzen gehabt im Leib und habe noch nie so viel gespuckt wie in der Nacht. Also es war grausamst. Ich habe mich gefühlt wie nach der schlimmsten Lebensmittelvergiftung meines Tages. Also es war überhaupt nicht schön und ich habe viel daraus gelernt. Ich habe danach regelmäßig eigentlich 2-mal im Jahr gefastet. Habe es dann lange während der Kinder, weil die Kinder klein waren und ich schwanger und ähnliches oder stillen und so, da habe ich es natürlich nicht gemacht, wie man das ja auch nicht soll.
Ja.
Macht ja überhaupt keinen Sinn zu dem Zeitpunkt. Und habe jetzt tatsächlich, wo meine Tochter 4 ist, das erste Mal wieder gefastet und habe das mehr oder weniger im Zuge des Erscheins dieses Buches und meine Große, wir haben hier eine russische Gasttochter aufgenommen, die ist 15 und sagte, na, ich will mal fasten. Und ich sage, Hasenmäuschen, du bist eigentlich noch ein bisschen jung zum Fasten. So im Wachstum auch nicht so super empfehlenswert. Ich sag's einfach mal, ne? Also es muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, musste aber doch, sie musste die Erfahrung unbedingt machen. Also habe ich gesagt, okay, alles klar, dann machen wir das zusammen, weil ich möchte zumindest dich begleiten und ich möchte, dass ich sicher bin, dass es dir gut geht dabei. So. Und das haben wir dann auch ganz sutsche gemacht und wir haben einen schönen Tag in Ruhe abgebaut und wir haben ganz entspannt entschlackt und gereinigt. Und wir haben dann ganz entspannt 3 Tage gefastet, mit dem Ergebnis, dass sie am 2. Tag und gegen alles Reden natürlich es besser wusste, nicht genug getrunken hat, womit indiziert war, dass sie ja sich am 3. Tag gar nicht gut gefühlt hat. Ich hatte mein gewohntes Fasten hoch, wie sich das gehört. Mir ging es hervorragend am 3. Morgen. Die Kleine hatte extrem Kreislauf und der war extrem bummelig und die kam überhaupt nicht auf die Füße. Dann haben wir natürlich schön mit ein bisschen Saft und so nachgeholfen und dann gab es ein bisschen Traubenzucker und dann ging es auch und dann konnte sie den 3. Tag auch zu Ende machen, nachdem sie dann 2,5 Liter Wasser getrunken hatte, endlich. aber das ist auch so ein Learning. Also
ja, absolut.
Und wir haben sie dann auch nach 3 Tagen wieder aufbauen lassen, weil ich gesagt habe, so, du hast die Erfahrung jetzt gemacht, du weißt, wie weit du gehen kannst, du hast jetzt gespürt, wo deine Grenze ist, das sollte reichen an der Stelle.
Ja.
Und ich habe, weil ich mich gut gefühlt habe, einfach noch 2 Tage dran gehängt, merkte dann abends am 5. Tag, dass ich eben auch jetzt, nachdem ich irgendwie 6 oder 7 Jahre gar nicht gefastet habe, dass das für mich so die Grenze war, wo meine Konzentration anfing nachzulassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wunderbar, dann ist das Signal wieder ausgestiegen, 2 Tage schön aufgebaut, damit diese 8 Tage voll gemacht, na, so ja. Vom Abbau bis zum endgültigen Aufbau. Und das war perfekt. Ich habe das unglaublich genossen. Ich werde das definitiv regelmäßiger wieder machen, weil ich es wirklich schön finde, weil ich es liebe, in diese Klarheit zu kommen, diesen inneren Rückschritt, sage ich immer so, dieses plötzlich läuft alles um dich rum langsamer, als ob die Welt irgendwie langsamer läuft. Ich finde es herrlich. Ich finde es so entspannend. Und von daher, ja, ich werde es definitiv wieder machen und weitermachen und wieder regelmäßig machen. Und nein, nicht so wie Welt.
Das ist das, was ich auch in meinem Alltag erlebe. Aber ich merke bei dir auch, du hast auch dieses Bewusstsein, auf den Körper zu hören. Ich habe dann vielfach die Patienten, die dann fasten bis zum Abwinken und sich selber aber wie nicht spüren. Und ich denke, das ist auch das Schwierige am Fasten. Nicht sich nach Anleitung zu fasten und diese Tage, sondern das Bewusstsein des eigenen Körpers auch zu erlangen und zu sagen können, auch nach 5 Tagen, hey, jetzt ist gut. So, genau. Das ist, denke ich, sehr wichtig, auch beim Fasten. Mhm. Das, ja, Körpergefühl, sagt man dem so, ja?
Mhm. Ja, ja, genau. Ja.
Genau.
Also ich muss so sagen, ich war etwas abgeschreckt, weil ich dachte, oh Gott, ich habe Glaubenssatz, glaube ich, einmal in meinem Leben gehört, einfach entweder von Lara oder von meiner Oma oder irgendwas. Und habe aber
siehst
auch
die Omas?
Ja, diese Überdosierung, so wo ich dachte, nee. Und dann lese ich das und dachte, schade, wenn du dann so schon Probleme hast mit dem Kreislauf oder irgendwas und dann das perfekt passt. Dann nochmal zu der Geschichte. Du hast ein paar Figuren, du hast auch viele schwierige Themen, Alzheimer, dieser Konkurrenzkampf zwischen den Geschwistern, ein nicht so lieben Stiefvater in dem Sinn. Gleich 2 Fragen. Welche Figur hat dir denn wie am meisten bedeutet oder mit welcher identifizierst du dich am meisten? Jetzt nach dem Gespräch denke ich mit Val. Und welche war für dich sehr schwierig zu schreiben aus persönlichen oder, wie soll ich sagen, aus Informationsgründen? Weil je nachdem, wenn man über Alzheimer schreibt und jetzt nicht so mit dem Thema vertraut ist, kann das ziemlich schwierig werden. So.
Ja, also gerade das Thema Alzheimer, ich fange mal hinten an. Mhm. Ich habe eine Zeit lang, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, vor 10 Jahren, habe ich in einer Seniorenwohnanlage gearbeitet zum Beispiel. Und wir haben zu dem Zeitpunkt, ich habe im Marketing gearbeitet, aber wir hatten halt so eine Werbemaßnahme und die hatte mit der Alzheimer-Gesellschaft zu tun und hinterher tralala. Und da haben wir halt sehr viel mit dem Thema einfach auch zu tun gehabt. Das heißt, ich hatte da schon doch auch ein klein bisschen Einblick. Und bin damit durchaus auch schon in Berührung gekommen und stelle immer wieder fest, das ist eine der fiesesten Krankheiten, die ich kenne, weil sie dir einen geliebten Menschen auf so eine, Entschuldigung, aber beschissene Art und Weise nimmt.
Ja.
Dieses nicht mehr erkannt werden, dass dieser Mensch sich immer weiter innerlich von dir entfernt. Nicht, weil er sich emotional von dir entfernt, das kann passieren, das haben wir alle schon erlebt, dann trennt man sich und gut ist. Mhm. Aber dieses Stille vergessen und dann diese grausamen Momente der Klarheit, wenn er doch nochmal zurückkommt. Mhm. Oder dieses Wiedererkennen, ohne wirklich zuordnen zu können. Ich erinnere mich an eine Patientin, die ich als Teenager ganz lange mal in so einem freiwilligen Praktikum begleitet habe, mit der ich immer spazieren gehen durfte. Also wir gingen 50 Meter bis zu einer Bank und dann gingen wir 50 Meter bis zu ihrem Zimmer zurück, weil weiter schaffen sie es auch gar nicht mehr körperlich.
Ja.
Die sagte dann immer nur, kleine Mädchen, kleine Mädchen, kleine Mädchen, kleine Mädchen. Mhm. Aber es war das Signal, dass sie mich erkannte.
Okay.
Wenn sie an dem Punkt war, dass sie anfing, das immer zu wiederholen, dann wusste ich, das ist ihr Signal für das Erkennen, dass ich da bin und nicht eine Pflegerin oder eine Schwester. Mhm. Und das kam mal und das kam mal nicht. Und es war unglaublich. Und ich musste das abbrechen, das Praktikum. Ich habe das eigentlich ein halbes Jahr machen wollen und habe nachher aufgehört, weil ich konnte echt nicht mehr. Ich hatte solche Angst, dass die nicht mehr da ist dann eines Tages, wenn ich komme. Mhm. Damals war ich 13 und konnte halt auch mit dem Thema Tod so gar nicht umgehen.
Mhm. Ja.
Und deswegen dieses, und wie ihr vielleicht auch verstanden habt, meine Großmutter zum Beispiel hat eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Von daher diese Beziehung von Welt zu ihrer Großmutter, die ist für mich unglaublich wertvoll gewesen. Das ist so ein kleiner Diamant, den ich sozusagen in diese Geschichte eingebettet habe. Meine Großmutter hatte glücklicherweise kein Alzheimer, die ist bis zu ihrer letzten Minute klar gewesen. Und bis zum Tag, wo sie eingeschlafen ist, haben wir fantastische Momente miteinander gehabt. Das ist eine ganz andere Qualität nochmal wieder. etwas, was ich vielleicht auch irgendwann nochmal in einem Buch verarbeiten werde. Aber auch diese Großmutter, das ist einfach so, ich finde, solche Beziehungen sind solche Juwelen. Und wenn du da noch irgendwas von retten kannst für dich in die Erinnerung, dann ist das unglaublich kostbar.
Ja. Ich finde, du.
Und von daher, welche Figur mir am meisten am Herzen gelegen hat, außer Welle, ich glaube, das war ihre Großmutter.
Ja.
Und wenn ihr wirklich schwer gefallen ist, sind so Typen zum Beispiel wie Dieter. Die erlebe ich und guck die immer an und denk so, das muss ich mir merken, das muss ich irgendwo hinschreiben. Wenn ich so einen Typen treffe oder überhaupt so bestimmte Charaktere, die so völlig jenseits meines eigenen, so kann ich nicht denken. Es tut mir leid, aber die kann ich mir nicht mehr ausdenken, solche Leute. Die muss ich irgendwo, da muss ich dann so heimlich mitschreiben. Warte mal, ey, hat er das jetzt echt? Meint er das ernst? Das meint er jetzt so, ne?
Mhm.
Okay, alles klar, ganz schnell aufschreiben, das hat der ernst gemeint. Und sowas, ne, auch so, dann sitzt du manchmal so im Restaurant und kriegst du am Nebentisch ein Gespräch mit oder so, ich weiß nicht, das ist ja auch schon mal so gegangen. Ja, und du denkst so, ey, so eine Type, die könnte ich mir nicht ausdenken.
Ja.
Die könnte ich mir nicht ausdenken. Die ist so schräg in ihrer Argumentation oder in ihrem Denken oder in ihrer Art, sich zu verhalten oder sich selbst darzustellen oder, und das ist in allen Facetten, ne, das sind irgendwie welche, die ganz laut sind oder welche, die ganz leise sind und meistens sind es welche einfach, die so, oder auch so Leute, die so komische Fragen immer stellen. Du sagst irgendwas, wie meinst du das jetzt? Dann denke ich mir so, aua, was ist denn in deinem Kopf kaputt?
Weil, ja, ja.
Hinterfragst du jetzt dich oder mich oder hast du die Sprache nicht verstanden? Und ich versuche dann zu verstehen, was ist das für eine Type oder was ist das für ein Mensch? Was will dieser Mensch mir sagen?
Ja.
Weil wenn du jemanden schreibst oder wenn du den in dein Buch reinlässt, dann musst du halt eine ganze Menge über den verstanden haben. Du musst irgendwie wissen, wo das herkommt und du musst wissen, warum tickt der so und du musst wissen, was hat der in seiner Kindheit verkehrt gemacht, damit er heute ist, wie er ist.
Ja.
Und bei solchen Typen, da fällt mir das richtig schwer, weil ich mir denke, wie wird man denn so ein Armleuchter?
Ja, also was muss schieflaufen in dem Sinn? Also ich finde das mit der Großmutter, das habe ich gemerkt, das habe ich auch im Podcast erwähnt, das ist die einzige Person, mit der Val nicht irgendwie aneinander geraten ist, weil man merkt, wie wichtig ihre Großmutter ist und diese eine Szene, wo sie am Morgen rauskommt, ich glaube, das war der dritte Tag, also der zweite Tag, wo ihre Großmutter sie nicht mehr erkannt hat, beziehungsweise für ihre Mutter hielt, da war bei mir aber auch erstmal, alter Schwede, das willst du dir gar nicht vorstellen, weil ich habe auch eine sehr enge Bindung zu meiner Großmutter und wenn ich mir vorstelle, dass die mich nicht mehr erkennt, das wäre schrecklich. Hattest du denn auch einen Lieblingsmoment im Buch? Weil es gab viele schöne Momente, es gab viele traurige Momente, meiner Meinung nach. Aber so ein Lieblingsmoment, wo du sagst, den habe ich so gerne geschrieben.
Also mein brennendster Lieblingsmoment ist dieses Moment, wo Mel sich morgens von ihrer Großmutter die Haare machen lässt.
Ja.
Und wo am Ende es ja so ist, dass die Großmutter sie gehen lässt und sie wieder mit Hannah anspricht. Und so für so eine Sekunde Wells Herz bricht, weil sie denkt, verdammt, sie hat mich wieder mit meiner Mutter verwechselt.
Ja.
Und Omi dann aber eben ihren klaren Moment hat und eben feststellt, verflixt, jetzt habe ich dich schon wieder genannt wie deine Mutter, aber du siehst deiner Mutti eben so doll ähnlich.
Ja.
Als sie so war. Und völlig klar und bewusst und wirklich der Moment eben so war, wie sie ihn erlebt hat und wie ihn eben auch so abspeichern darf.
Ja.
Das war für mich so eine, ich glaube, das ist die größte Perle und das lese ich auch immer am liebsten. Ich kann es auch nicht einmal lesen und ihr sitzt schon wieder, ich bin schon wieder voll. Ich kann es nicht einmal lesen, ohne zu heulen die Stelle.
Ja.
Ah. So nie geschehen, aber ich kann sie nicht einmal lesen, ohne selber zu heulen.
Na, man projiziert das ja auch ein bisschen. Also das ist ja klar und das ist gerade so eine Szene, du hoffst, wenn du in der Situation wärst, du verstehst das ja, du hoffst ja, dass... deine Oma dich erkennt, weil ihr habt so viele schöne Momente gehabt und man merkt ja eben, wie gesagt, diese Beziehung zwischen den beiden und wie schlimm das ist und dann hat sie doch wieder so, ah, logisch, du bist ja meine Enkeltochter, nicht meine Tochter. Also das fand ich auch sehr süß. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Ich habe noch eine ganz andere Frage, auch zu dem Buch. Ich fand, wie du die Freundinnen von Val beschrieben hast, fand ich sehr interessant, weil die waren halt alle hatten Kinder, haben gerade geheiratet, hatten keine Zeit und was weiß ich. Hat Val, sind das richtige Freundinnen und es war einfach der falsche Zeitpunkt oder waren das alles nur so diese oberflächlichen Sachen? Die hatte ja, glaube ich, nur die eine Freundin, mit der sie nachher zusammengezogen ist. Das war so die erste Freundin, die wirklich was gemacht hat, meiner Meinung nach. Aber wie meinst oder wie wolltest du das ausdrücken? War das einfach, wie das halt so ist? Jeder hat sein eigenes Leben oder waren das nie richtige Freundinnen?
Lass das gerne ein Stück weit auch offen. Das darf jeder mal so interpretieren, wie er oder sie möchte. Aber Für mich ist das eigentlich nur ein Beleg dafür, das Leben ist halt so. Mhm. Wir sind alle in einer Zeit unterwegs, wo es wahnsinnig hektisch ist. Und ich sehe es ja bei mir selbst, mit jemandem, mit dem ich nicht quasi jeden Tag telefoniere oder wo ich nicht jeden zweiten Tag irgendwie eine Nachricht kriege. Wenn ich dann erst nach 4 Wochen wieder eine kriege, dann bin ich zwar erschrocken, dass es erst nach 4 Wochen wieder ist, aber ja, dann ist es eben so. Und dann kann es halt auch passieren, dass bei mir auch nochmal 2 Wochen dauert, bis ich dann zum Antworten komme.
Ja.
Das heißt, das ist nicht mal böse gemeint, weißt du, das sind Menschen, die ich gerne habe, die hier anrufen würden und sagen würden, Mama, wenn die Welt ist eingestürzt, kann ich mal eben, dann würde ich sofort sagen, ja, natürlich, mach.
Ja.
Ne? Also auch Menschen, die ich einmal im Jahr sehe oder so, die können mir sehr, sehr nahe stehen.
Mhm.
Aber wenn es der völlig falsche Zeitpunkt ist und ich irgendwie so eine Nachricht kriege und gerade irgendwie hier, ne, keine Ahnung, bei mir Kind krank oder Mann gerade Bein gebrochen oder was auch immer gerade irgendwie die Hölle eingefroren ist, dann kann ich dir sagen, dann würde das mir auch passieren. Und ich habe halt durchaus auch schon erlebt, dass selbst gute und teure Freundinnen von mir in der Sekunde, wo meine persönliche Welt gerade irgendwie zusammengebrochen war, und ich rede jetzt von den ganz wichtigen Zusammenbrüchen, wie, oh mein Gott, der hat mich rechtzeitig angerufen, so dieses Niveau, ja, verdammt, dann hatten die auch nicht immer sofort Zeit.
Ja, ja, klar.
Und ja, vielleicht hast du dann die eine, die mit dir um die Häuser zieht und nochmal ein Bier mehr trinkt und dann ist der Abend auch gerettet. Aber
ja,
es gibt halt auch das Moment, wo du dann einfach mal zu Hause sitzt und mal mit so einer Krise in Anführungszeichen alleine fertig werden musst. Und ja, well, erwischt es nun versehentlich bei einer ernsthaften Krise, aber shit happens. Also es ist überhaupt nicht böse gemeint und es sagt auch gar nichts eigentlich über die, oder soll nichts wirklich Ernsthaftes über die Qualität der Freundschaften aussagen, sondern nee, weil, ja, du hast dir da irgendwie ein Drama gezimmert. Da kann man jetzt sagen, Pech gehabt oder einfach dumm gelaufen oder ein bisschen selber schuld vielleicht auch. Jetzt kann nicht drumherum alles und jeder irgendwie alles fallen lassen, sondern vielleicht musst du jetzt auch mal, vielleicht ist jetzt mal das Moment, wo du mal selber so ein bisschen den Popo bewegen musst.
Sie sagt ja auch immer wieder selber, sie hat ja sie so ein bisschen ignoriert in der Beziehung mit Mike, beziehungsweise wurde so ein bisschen manipuliert in dem Sinn, dass sie nicht mehr so viel Zeit mit Freundinnen verbracht hat. Und ich wusste halt nicht, ob das wie Bekanntschaften durch Mike waren, wo sie einfach nicht so raus konnte. Oder ob das halt wirklich alte Freundinnen waren, die viel Zeit oder nicht mehr so viel Zeit hatten durch das Leben. Und dann hab vielleicht auch teils. Und ich fand halt diese eine Freundin, auf einmal ruft sie an, ja, ich brauche eine Mitbewohnerin, war ich dann total geschockt, weil das mal gelaufen ist. Es war schon fast überraschend.
Aber ja, das ist das. Auch Glück haben, also.
Das ist auch das, was ich dann im Podcast noch gesagt habe. Das ist ganz klein. Die letzten 2 Tage, wo alles so läuft, habe ich gedacht, das ist jetzt wie Bollywood. Auf einmal funktioniert alles. Also das war so das, wo ich dachte, es war überraschend und ich war ein bisschen geschockt, weil es auf einmal alles so lief. Aber vielleicht ist das auch so, das hat mir Lara nachher auch noch gesagt, dass du vorher halt wie nur das Schlechte siehst und dann passiert dir halt auch wie nur Schlechtes.
Ja, es ist manchmal ja auch genau wie du sagst, es ist dieses, wohin richte ich meinen Fokus? Und wenn alles sowieso grau, schwarz bis dunkelgrau ist, dann ist auch irgendwie alles immer grau, schwarz bis dunkelschwarz. Also da geht es dann auch nur noch mehr und dann ist auch garantiert noch der Schnürsenkel gerissen und ganz bestimmt stehst du im Hundehaufen. Also das ist dann einfach so. Denn wenn du schon dabei bist, dann sammelst du auch nur die. Und genauso, und deswegen vielleicht auch diese arg steile Weg daraus am Ende. Aber ja, genauso ist es eben auch andersrum. Und das ist ja etwas, was ich mit meinen Büchern auch immer wieder versuche mitzugeben. Und das ist bei Herzenacryl ganz ähnlich. Da hast du am Ende auch, jetzt spoiler ich, also Vorsicht für alle, die es noch nicht gelesen haben, aber am Ende hast du tatsächlich auch so einen Moment von hoppla, aha, und ach so, okay, gut, cool, ja, schön für dich.
Ja.
Und ich frage dann auch in Leserunden ganz gezielt immer wieder, ist es okay, dass die am Schluss einfach auch nochmal einen Punkten mehr Glück haben?
Mhm.
Und für mich ist das so ein Stück weit, das ist die Art von heile Welt, die ich dann verschenken möchte und wo ich einfach keine Fragen offen lassen möchte, sondern wo ich auch gestatte, das darf ein echtes Happy End sein. Das muss nicht immer das Happy End in rosa und mit dem Typen und dem Heiraten und dem Haus und den 3 Kindern sein, sondern aber egal wie, aber es ist für die Person, für die Protagonistin in dem Fall, darf es ein schönes Happy End sein. Und es darf auch ein Happy End für die Nebenfiguren sein. Es darf auch okay sein für die Mom, es darf okay sein für die Schwester, das darf einfach schön sein am Schluss.
Ja.
So.
Jetzt so ein bisschen außerhalb vom Buch noch. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, was waren denn deine Ziele von dem Buch? Also wen wolltest du ansprechen, was wolltest du mitgeben genau? Ich denke mal, diese Selbstverwirklichung ist klar, aber hast du sonst noch was Hattest du so einen Hintergedanken, wo du es rausgebracht hast, den und den Menschen würde ich gerne helfen?
Also wir haben ja eingangs schon festgestellt, dass es im Prinzip sehr viele junge Frauen gibt, die früher oder später mal an diesen toxischen Beziehungen längst schrammen. Ob nun aus persönlicher Erfahrung oder ob es die beste Freundin war, aber wir haben es irgendwie alle zumindest mal in Ansätzen miterlebt. Und ich finde, das ist ein Thema, was wie so, wie manche Themen so ein bisschen beschämt, manchmal verschwiegen wird. Mhm. So nach dem Motto, nee, also ich bin ja eine starke Frau, was würde mir passieren? Oder eben, weil ich mich als starke Frau empfinde, kann ich das unmöglich erzählen, was mir da passiert ist. Ja. Warum haben wir so ein Problem damit, so, dass so viel häusliche Gewalt nicht angezeigt wird, weil die Frauen aus Scham es nicht tun?
Ja.
Und ich möchte mit meinen Büchern und deswegen, also diese ersten beiden in dem Genre, Herz in Acryl und auch jetzt eben der Mutausbruch, die haben ja beide diese toxischen Beziehungen an der Basis, mhm. aus denen sich die Protagonistin unterschiedlichster Natur und auf unterschiedliche Art und Weise rausarbeiten dürfen. Und das liegt mir auch wirklich am Herzen, weil ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Meistens müssen wir sie uns selber nehmen.
Mhm. Ja, ja.
Gibt sie ganz selten geschenkt. Also bitte, ne, einfach mutig sein an der Stelle und es auch machen. Und wenn sich auch nur die leichteste Chance ergibt, dass er vielleicht gesagt hat, von wegen, ich will nicht mehr, ja, danke, danke, liebes Universum, ist gut, mache ich eine Chance draus.
Ja.
Vielleicht nicht im ersten Moment, da kenne ich es nicht so und dann muss man da auch manchmal Trauer tragen, ist vollkommen in Ordnung, aber dann bitte wieder zurück zu dir und mach was draus, mach was Schöneres draus, mach es schöner, als es vorher war. Alles, was einem passiert, ich bin ein großer Freund von diesem Sinnbild, ne, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, aber die öffnet sich auch wirklich erst, wenn ich den verdammten Türknopf von der Tür hinter mir loslasse.
Ja.
Und das ist ein mutiges, ein schmerzhaftes, ein zutiefst archaisches Moment, wenn ich da loslasse und mich einlasse, dass irgendwas
anderes kommt,
passieren soll.
Ja.
Aber ich liebe dieses Moment. Und genau dieses Moment ist es, was ich jetzt auch in den beiden Büchern eben immer wieder so durchleben lasse. Weil ich finde, genau wie du sagst, es ist realistisch. Und auf die ein oder andere Art, ob das mal ein tief empfundener, ernsthafter Jobwechsel oder ein Karrierewechsel, ne, so mit Berufungswechsel und so weiter ist. Oder ob das eine Beziehung ist, die endet. Oder ob das der wichtigste Mensch meiner Vergangenheit ist, der stirbt. Mhm. Oder ob das eine Krankheit ist und ich mich mit mir selber einfach ganz stark auseinandersetzen muss. Oder ob das das Thema ist, ich möchte Kinder, aber ich kann nicht. Oder ich habe ein Kind und ich verliere es. Oder, weißt du, es gibt so viele Themen, die so einschneidende Momente sind.
Ja.
Und trotzdem, wenn man mit ein bisschen positiven Blick da dran bleibt und deswegen auch ein klein bisschen mehr Glück am Ende bei diesen Büchern, weil ja, es hat immer die Chance und es hat immer die Möglichkeit, gut zu werden, egal was vorher passiert ist.
Ja.
Und das ist mir ein mega Anliegen. Und so ein ganz klein bisschen wetter ich halt auch immer gegen diese ganzen so Mentalism, Fantasy, Dark Fantasy, wie sie auch alle heißen mögen, Dinger, wo so häufig mit diesen toxischen Beziehungen gespielt wird.
Ja.
Diese Baddies wieder ganz besonders bad zu ihren Girls sein müssen und das Girl nur so hinschmilzt und immer so hinter ihm her schmilzt. Und ich immer denke so, alter Schwede, ist das wirklich im 21. Jahrhundert noch ein Beziehungsbild, was wir unseren jungen Menschen vermitteln wollen? Interessant. Und was wird das, wenn man das dann weiterdenkt? Und dann wird das genau so eine Dieter-Nummer oder dann wird das so ein Mike oder der andere heißt Sebastian, ist auch nicht besser. Also, ne, das ist kreuzgütiger.
Ja.
Aber genau sowas kommt dabei raus.
Ja.
Und da wird keiner glücklich bei. Er nicht, sie nicht, also egal in welcher Konstellation, das, ne, Schied ist das.
Ja.
Und da bin ich halt so, dass ich denke, komm, ich schreibe die da einfach wieder raus. Und das geht auch schön realistisch weiter. Also auch realistisch schön weiter.
So, also ich war sehr still heute, aber du hast mich wieder gefesselt, also ich hab dir, ich sag mir. Ich hing an deinen Lippen, das habe ich gesucht. So wie lange hast du jetzt für solch ein Buch gebraucht? Das ist auch immer etwas, was ich sehr spannend finde. Oder was mich immer sehr wunder nimmt, wenn ich schon mal hinter das Gesicht des Buches blicken kann.
Also, das ist auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, muss ich auch wieder ausholen. Also, wenn ich so eine Idee habe für ein Buch, dann muss die so ein paar Wochen, und das kann auch durchaus ein halbes Jahr, muss ich damit rumlaufen und dann muss ich die ein paar Mal erzählen und dann muss ich die ein paar Mal irgendwie so in verschiedenen Stadien schon mal aufschreiben oder mal so einen fetzen Dialog aufschreiben oder schon mal irgendwas, so eine typische Szene, die mir gerade kommt, aufschreiben oder irgend sowas, bis ich überhaupt selber so tief reingedrungen bin in die Geschichte, dass ich weiß, was ich da erzählen will. Dann bin ich ein ganz Disziplinierte, also wenn ich mir ganz disziplinierte, dann setze ich mich wirklich hin und plotte das Ding und mache mir ein ABC-Schema und mache mir eine saubere Vorarbeit Und dann kann ich mich hinsetzen und das Ding innerhalb von 4 Wochen schreiben.
Wow. Ja. Okay.
Also jetzt gerade im NaNoWriMo mache ich wieder eins fertig, das soll im April rauskommen. Wird Frankreich im Mittelpunkt stehen, wird ausnahmsweise mal nicht um eine toxische Beziehung gehen. Aber ja, genau, und das ist genauso. Das hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe ich jetzt so 2 Monate drauf rumgedacht auf der Idee. Dann habe ich mir so 14 Tage lang wirklich mal ganz diszipliniert und was willst du wo und wer muss wie und mach mal ein Charakterbild und hin und mir, ne, meine Vision Boards aufgehängt und so. Und dann habe ich, glaube ich, eine Woche bevor der NaNoWriMo losgegangen ist, habe ich mir persönlich den Startschuss gegeben und gesagt, so, jetzt fang an. Und ich bin jetzt auch nach 10 Tagen, glaube ich, knapp bei der Hälfte. Ich habe, glaube ich, 31.000 Worte jetzt gerade geschrieben. Mhm. Also ich mache das Ding auf jeden Fall jetzt im November fertig mit der ersten Runde und habe auch schon die Testlesenden in den Startlöchern stehen, die dann im Dezember Probe lesen das erste Mal. Und dann wird das halt im April rauskommen.
Sag. Gut, ja, weil es uns auch so gefallen hat, also mir auch nach dieser Folge. Ich hab's gekauft, ich hab's zu Hause, jetzt werde ich es definitiv auch noch nachlesen. Haben wir uns gefragt, wird es denn irgendwann einen zweiten Teil von Mutausbruch geben? Wir haben uns vorgestellt, vielleicht dann eben mit der Dieter-Geschichte, ob die Mutter vielleicht eine Lehre aus ihrer Tochter zieht und das nochmal ein Teil wäre. Wir haben schon ein bisschen Fanfiction
geschrieben. Aber ich merke schon. Ja. Also ich habe mir tatsächlich über einen zweiten Teil noch keinen Gedanken gemacht, muss ich gestehen, da ich im Moment sehr glücklich bin, damit eine Menge Ideen abzuarbeiten.
Ja.
Und ich bin nach Herzen Acryl witzigerweise genau das gleiche gefragt worden, weil das Ende eben auch so eine leicht offene Komponente hat und da durchaus noch der eine oder andere Charakter drin rumläuft, die noch was, also die noch ausschöpfungswert wären. Mhm. Und das finde ich schön und es freut mich. Ich nehme das als totales Kompliment, wenn jemand sagt, das hat mir gut gefallen und ich würde gerne noch mehr über den Charakter oder die oder den Nebendarsteller lesen. Mhm. Finde ich total cool. Ob ich was draus mache, weiß ich tatsächlich noch nicht. Geplant ist es aktuell nicht, sagen wir es mal so. Ja. Ausgeschlossen ist natürlich nie irgendwas. Kann ja mal sein, dass ich irgendwann denke, oh Gott, jetzt, ne, Laura.
Ja.
Wir wollten doch alle schon immer mal wissen, wie es ist, wenn du Jonas nicht heiratest.
Genau.
Also, wäre doch auch nochmal, ja, naja, gut, also mal gucken. Also, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Nein, geplant ist es nicht. Tatsächlich bin ich im Moment dabei, Einzelbände zu schreiben und zu plotten.
Jetzt waren die ganzen Buchmessen, deswegen bin ich auf die Frage so ein bisschen gekommen. Hältst du ab und zu Vorlesungen über deine Bücher? Warst du an Buchmessen? Hattest du einen Stand? Oder wie engagierst du dich in der Buchwelt, wollte ich mal so fragen.
Ach ja, ach, was auch immer sich da anbietet. Also ich lese wahnsinnig gerne, ich lese wirklich gerne. Und ich versuche jetzt auf 23 zu meinem Lesejahr zu machen. Mhm. Ich habe wirklich gerade erst angefangen. Ich habe auf die erste Anfrage, habe ich sofort eine Antwort bekommen, auf die zweite habe ich sofort eine Antwort bekommen. Das war schon fast ein bisschen unheimlich, jetzt bin ich abgeschreckt, aber nein, ich mache nächste Woche weiter und akquiriere gnadenlos weiter. Ich werde nächstes Jahr also einmal in Rastatt lesen, das ist schon klar im März, und ich werde einmal in Hamburg lesen im Lesecafé, das ist ein Stadtpark, das ist auch schon klar. Die sind, also solche Termine findet man bei mir auch auf der Website immer. Ich war jetzt gerade auf der Buchpassion in Köln, die war ja gerade letztes Wochenende, ne?
Ja.
Und wirklich eine nette kleine Veranstaltung mit einem eigenen Stand, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da mit der Katharina Mosel zusammengestanden, die ja auch im Bereich und im Genre Frauenromane unterwegs ist, jetzt aktuell mit Veränderungsgetümmel. Mega Frau, tolles Buch, ne? Also super. Und habe da die, wie heißt sie, Jeanette Lagaille kennengelernt, persönlich, wir kannten uns nur vom Telefon. Und werden im April nächsten Jahres zusammen auf der Leipziger Buchmesse stehen. Das heißt, da werde ich bei den Schicksalsweberinnen and Friends mit auf dem Stand sein. Da bin ich eine der Friends sozusagen, die mit dabei sein darf. Ja. Das freut mich auch mega. Von daher werde ich in Leipzig auf jeden Fall wieder sein. Ich war im September das erste Mal aktiv auf einer Buchmesse auf der Buch Berlin. Hab da leider nicht gelesen. Wir waren da auch mit unserem Stammtisch hier aus Hamburg. Da bin ich noch verantwortlich gewesen für den Stammtisch und hatte den für den BVJA dort verantwortet. Und bin da mit 3 Kolleginnen zusammen gewesen. Und das war so rückblickend nicht meine brillanteste Entscheidung. Also einfach so, wenn du mit 4 Autoren an 1,20 Meter stehst und da 18 Bücher so querbeet von historischer Roman über selbstgemalte Bilder bis hin zu eben meinen hast, dann bist du so ein bisschen so, naja, ist also ein bisschen Bauchladen gewesen, was wir da gemacht haben. War nicht so ganz optimal von der Präsentation her, aber ein interessantes Learning und es war trotzdem lustig. Und ich, wie gesagt, meine erste Erfahrung auf der Messe und ich habe immer nur da gesessen und gedacht, ich guck mich richtig, wenn plötzlich jemand so vor mir stand.
Ja.
Und ich dachte, okay, wahrscheinlich kenne ich dich von irgendeinem mikroskopischen Bild und vermutlich bist du in einem meiner 8 Blogger-Teams gewesen oder so. Ich weiß es nicht. Von mir Namen oder wenigstens ein Pseudonym.
Ja.
Und ja, das waren meistens Bloggerinnen, die da vorbeigeschaut haben. Und das war schön, weißt du, das war nach 2 Jahren endlich mal wieder Menschen treffen und in den Arm nehmen und so, das Absolut. War toll.
Ja.
Und ich habe es voll genossen und deswegen, ich werde auch weiter auf Buchmessen gehen. Allerdings habe ich mich persönlich nach der Kölner Buchmesse jetzt festgestellt, ich werde Kleinen tatsächlich eher auslassen, weil es rein wirtschaftlich gesehen mit Anreise, Übernachtung, Unterbringung, Essen, Verpflegung, dem ganzen Zeug dahin schleppen, Standgebühren und so weiter und dann hast du einen Tag, um es reinzuholen. Das funktioniert noch nicht ganz.
Ja.
Also werde ich tendenziell nächstes Jahr mal auf die beiden größeren setzen. Nicht Frankfurt, das, da gehe ich gar nicht hin, aber auf jeden Fall Leipzig und dann eben wieder die Buch Berlin. Und ansonsten einfach versuchen, mich quer durch die Republik zu lesen.
Ja.
Das wäre der Plan.
Ja.
So mindestens einmal in jedem Bundesland gelesen zu haben, das wäre eigentlich ganz cool für 2023.
Super. Also die letzte Frage wäre jetzt, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest. Aber, wie ich gehört habe, möchtest du, glaube ich, noch ein bisschen über dein neues Buch erzählen.
Oh ja, das kann ich auch gerne machen. Das ist auch, also im Grunde genommen entstanden, ohne dass es geplant war. Mein Mann und ich haben uns entschieden, im Zuge dessen, dass mein Sohn dieses Jahr in die Schule gekommen ist, dass wir beide, die wir gerne gereist sind zusammen, solange wir noch keine Kinder hatten, noch mal ein halbes Jahr ins Ausland möchten mit den Kindern. Und wir hätten gerne ein ganzes Jahr gemacht und dann kam Corona und dann ging plötzlich gar nichts mehr und ursprünglich hatten wir mal Neuseeland geplant, das ging eben auch nicht und die Zeit rutschte uns immer so weiter weg und es wurde immer dünner, der Horizont, den wir noch so hatten und dann waren wir so im, keine Ahnung, letztes Jahr im Oktober oder was, also ungefähr vor einem Jahr, saßen wir dann da und haben gesagt, so verflixt und zugenäht, ne, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben mit unserem Plan oder es wird nichts mehr. Also das machen wir. Naja, und dann war halt klar, dass wir irgendwie beide arbeiten müssen in der Zeit und dass wir irgendwie, also so vom Zeitversatz her, Neuseeland jetzt auch ein bisschen die günstigste Ecke wäre, wenn man dann tagsüber oder nachts arbeiten müsste und das.
Ja. Ne?
Naja, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, dann lass mal lieber Europa machen. Ja, wo Europa? Ja, vielleicht irgendwo, wo wir uns verstehen. Ja, da war England dann gerade Brexit und auf Wiederhören. Das hatte sich also sehr schnell erledigt mit dem englischsprachigen Raum. Ja. Und war auch jetzt im Januar nicht so richtig sexy, muss man ehrlich sagen. Es war ein bisschen kühl.
Ja.
Und ansonsten, also wenn man ehrlich ist, spreche ich eigentlich nur Französisch. Alles andere ist mehr kryptisch. Und da haben wir dann gesagt, okay, alles klar, kommen wir mal nach Frankreich. Passt schon. Dann war Kriterium Haus am Meer. Das haben wir fast geschafft. Wir haben also ein Häuschen gefunden, was 300 Meter von der Atlantikküste entfernt war.
Schön, ja.
Und im einigermaßen bezahlbaren Tarif. Und haben dann gesagt, okay, cool. Von da aus kann mein Mann zur Not nach Hause jetten, wenn irgendwas sein sollte mit der Firma. Und ja, dann haben wir unsere Klamotten gepackt und sind am 31. ins Auto mit den beiden Kindern und sind ab zum 1. ne, 2 Tage runtergefahren an die Atlantikküste. Und haben wir dann ein halbes Jahr gewohnt. Kinder in die Schule, wir beiden da irgendwie so on and off remote gearbeitet, mein Mann viel hin und her gependelt, viel mehr als geplant war. Und während wir da runterfahren, also so, ich sag mal so, ne, Januar 1.1 2022, sitze ich und ich sehe mich noch auf der Autobahn im Beifahrersitz mit dem Wollsocken auf den Sitz gezogen. Und fange an, so mit meinem Mann rumzudröten, von wegen, oh, das wäre eigentlich auch ein cooles Ding für ein Buch, ne? So dieses halt so ein halbes Jahr ins Ausland. Und dann kriegen wir es aber voll nicht hin, ne? Also bei denen klappt das natürlich nicht. Wir haben es ja gut hingekriegt, aber bei denen klappt das halt so gar nicht. Und dann, ja, was müsste sie dann noch so und was könnte sie noch und was bräuchte die dann noch so an Aufgabe und was müsste da noch rein? Und haben im Grunde genommen angefangen, ein Buch zu plotten, für das es ja noch nichts gab, weil wir waren ja auch gar nicht da gewesen und wir hatten noch keine Erfahrung zu erzählen und nichts, ne? So, aber wir haben schon mal eine Idee gehabt für ein Buch, so. Naja, und dann haben wir das halbe Jahr jetzt halt gemacht, in dem habe ich jetzt einen Akryl rausgebracht und Mutausbruch geschrieben, beziehungsweise überarbeitet. Ja, und jetzt habe ich gedacht, okay, also irgendwie bietet sich das jetzt an, ne? Das ist jetzt alles noch so frisch mit Frankreich und den ganzen Anekdoten und wir haben da halt auch so ein bisschen einen Blog für die Familie gemacht, dass man halt so ein paar Sachen einfach auch noch im Kopf hat und ja, und dann habe ich mal angefangen zu plotten und dann war das eben wieder dieses, es ist nicht unsere Geschichte, aber ich leihe mir ganz viel, also von den Örtlichkeiten und von den, ne, von den Dingen, die wir teilweise erlebt haben und teilweise eben auch dabei erfunden sind, aber ich leihe mir wieder ganz viel und das ist was, was meine Bücher auch auszeichnet. In meinen Büchern ist immer ein autobiografischer Kern drin. Da ist entweder ein Mensch drin, in dem ich real begegnet bin oder da ist irgendwie was drin, was ich erlebt habe oder da ist ein Ort drin, wo ich gewesen bin oder da ist immer irgendwas drin, was stimmt sozusagen. Was nicht mehr eins zu eins so ist, wie es jetzt im Buch beschrieben ist, ne? Aber da ist immer irgendwo ein Kern drin. Und ja. In dem nächsten Buch wird es eben so sein, mein Arbeitstitel im Moment lautet Mehr, Mehr statt Paartherapie. Mhm. Und da wird ein netter kleiner französischer Ort namens Saint-Georges de Bidogne drin spielen und vorkommen. Und den kann ich nur sagen, kann ich wärmstens empfehlen, reizend, aber bitte nicht in der Saison.
Ja. Willst du unseren Hörern noch was mitgeben? Wir befinden uns ja jetzt am 4. Advent, wenn die Folge rauskommt. Natürlich frohe Weihnachten, denke ich dann mal. Ich hoffe, da ist auch ein schönes Fest das Jahr. Aber möchtest du doch was mitgeben an unsere Hörer?
Ich möchte ganz kurz noch auf eine Aktion hinweisen, die ich jetzt schon den ganzen Dezember laufen habe, aber der Dezember ist ja glücklicherweise manchmal zurück und zu Ende. Mhm. Ich habe einen Spendenaufruf gestartet für die Sternenbrücke hier in Hamburg, für das Kinderhospiz Sternenbrücke. Mhm. Ich habe leider im Bekanntenkreis jetzt das zweite Mal den Fall gehabt, dass jemand ein Kind verliert oder verloren hat bereits. Mhm. Und ich finde, es gibt absolut überhaupt nichts Furchtbareres, denkbar Furchtbareres, als ein eigenes Kind begraben zu müssen. Mhm. Und was ich dann in dem Zusammenhang noch viel schrecklicher finde, ist, wenn es diese wunderbaren Einrichtungen gibt und die Eltern nicht die finanziellen Mittel haben, bei den Kindern zu bleiben, weil die Krankenkassen es nur bis zu einem gewissen Grad und nur für einen und überhaupt, also schlimm. Schlimm, es ist eine Frage des Geldes, dass die Eltern bei ihren Kindern sein können die letzte Zeit.
Ja.
Und wenn ich finde, dass etwas nicht sein darf, dann ist es das.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, dass ich alle Einnahmen, die ich im Dezember tätigen werde, spende. Mhm, ich habe außerdem darüber hinaus eben einen Spendenaufruf gestartet für das Kinderhospiz Sternenbrücke und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht das ein oder andere Geschenk und von mir aus auch das ein oder andere Buch weniger kauft und das Geld lieber spendet.
Ja.
Oder aber wenn ihr schon Bücher kauft, dann bitte meine, weil ich spende das Geld im Dezember auch. So.
Ja, super. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Danke vielmals, dass nochmal, dass du uns bereichert hast, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mit uns zu sprechen.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Ich habe tausendmal zu danken. Das war super schön mit euch. Vielen, vielen Dank.
Danke vielmals.
Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend.
Und schöne Feiertage.
Und schöne Feiertage.
Genau. Guten Rutsch.
Guten Rutsch. Gesund. Ein erfolgreiches 2023. Es hört sich schon mal vielversprechend an.
Ja, die Lese-Challenge kommt auch noch. Ich glaube, wir schaffen alle deine Bücher.
Genau. Ja. Super. Dann
schönen
einen wunderschönen Abend.
Abend.
Danke vielmals.
Tschüss. Tschüss.